Hi, es ist Montag, der 4. Dezember 2023 und es liegt Schnee draußen. Muss ich noch mehr sagen? Der Winter ist da, wir freuen uns. Es ist dunkel, ab 3 Uhr nachmittags.
Ja. Voll nice.
Ich habe jetzt schon 250 Millionen Weihnachtsfilme gesehen und ungefähr 7000 Kalorien in Form von Plätzchen zu mir genommen.
Geil, ey.
Ich bin ready.
Ich liebe WW, Weihnachtswilli ist am Start. Es ist einfach Weihnachtswichtelwilli, ist einfach perfekt. Da haben wir schon einen Folgentitel. Ist so geil. Was hast du für Weihnachtsfilme schon geguckt?
Gestern habe ich eine Miniserie geguckt. So eine deutsche Miniserie. Ich glaube, das war sogar Luke Mockridge in der Hauptrolle.
Aha.
Als so ein Typ, der aus der Eifel kommt, der ist nach Berlin gezogen, um Musik zu machen. Und kommt so einmal im Jahr nach Hause in die Eifel, um mit seinen Buddies abzuhängen und wird halt so voll als Rockstar gefeiert, weil er es sehr geschafft hat. Ist er aus dem Dorf quasi in die große Stadt. Aber in Wahrheit ist er voll heartbroken und hat es auch gar nicht so richtig gerissen in Berlin. Und alle feiern ihn, aber innen drin weiß er, dass irgendwie alles scheiße ist. Und dann ist aber seine Familie und dann passieren so Dinge. Und so 3 Folgen, jeweils so eine Dreiviertelstunde, Stunde.
Und irgendwann ist auch noch Weihnachten.
Also es spielt halt zur Weihnachtszeit.
Okay.
Das ist halt so wie, das ich glaube, man kann halt damit ganz gut relaten, weil es halt immer diese Story ist von, oh, man fährt irgendwie nach Hause in die Heimat so zu Weihnachten und da trifft man Leute aus der Vergangenheit und ist mit seiner Familie und dann gibt es aber diesen alltäglichen Wahnsinn und eigentlich ist jede Familie verkorkst und ganz cool.
Ich habe letztens so ein Ranking gesehen, wir können wieder das Quiz spielen quasi, jetzt ganz improvisiert. Weißt du, was wären deine 3 Tipps für die 3 meistgesehenen, oder ist es bestbewertetsten? Ne, ich glaube meistgesehenen Weihnachtsfilme aller Zeiten sozusagen.
Wow. Kevin Allein zu Hause, auf jeden Fall.
True, absolut. Punkt 1.
Ja, also es ist wirklich nur Weihnachtsfilme oder an Weihnachten geguckte Filme?
An Weihnachten geguckte Filme, sorry. An Weihnachten geguckte
Filme. Hier, stirb langsam.
Habe ich auch gedacht, ist nicht dabei.
Ne?
Aber habe ich auch gedacht.
Ich habe mich auch immer gefragt, wer guckt das wirklich? Weihnachtsfilme. Ich bin so, mein Kopf ist voll mit so vielen Netflix-Weihnachtsfilmen, die erst seit einem Jahr oder so existieren. Deswegen habe ich so kaum noch Erinnerungen an.
Ich würde auch tippen, dass die anderen beiden, die sind, auf die du nicht zu denen kommst, weil ich auch nicht auf sie gekommen bin, obwohl ich einen davon zumindest aus der Kindheit kennen würde. Also sind schon 2 Filme eher unserer Kindheit sozusagen, wenn dann. Ist einmal noch 3 Nüsse für Aschenbrödel. I don't know. Ich habe den bestimmt mal irgendwann gesehen. Den Namen kenne ich. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was das genau ist. I don't know. Und,
das ist so ein Film, der sieht aus, als hätten wir den so der 7. Klasse mit dem Handy gefilmt.
Okay.
Ja.
Ich kann nicht mal sagen, ob der gut oder schlecht war. Ja. Und der letzte, den habe ich wirklich als Kind, glaube ich, ab und zu mal geguckt. Da bin ich mir relativ sicher, da habe ich auch noch Erinnerung dran, ist Der kleine Lord.
Noch nie
Kennst
gehört.
Du den? Das ist Das ist halt ähnlich wie Kevin allein zu Hause quasi, ist, glaube ich, wenn ich mich ganz falsch erinnere, ist lange her, aber es ist quasi so eine reiche Family in so einem großen Schloss, Burg, also Anwesen. Es gibt einen kleinen Sohn, das ist der kleine Lord. Der bleibt, glaube ich, mit seinem Butler alleine zu Hause ungefähr, weil die Eltern, glaube ich, sich nicht für den interessieren und so. Und dann ist irgendwie Weihnachten und das ist so, glaube ich, dann so ein bisschen dieses Hin und Her zwischen, der ist der, eigentlich ist es ganz traurig, dass der super reich, also das ist nicht traurig unbedingt, aber er ist halt super reich, aber hat irgendwie keine Liebe der Eltern quasi. Aber hat dann die Liebe durch, ich weiß es nicht mehr, den Butler oder irgendwas anderes. Alle Leute, die den Film gesehen haben, werden jetzt wahrscheinlich sagen, also meine Mom würde gerade denken, oh Mann, was haben wir damals, warum weißt du das nicht mehr? Aber ich glaube, es ist so irgendwie so, es ist auf jeden Fall eine total nette, schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob die Eltern am Ende auch, ob die quasi wirklich so ein bisschen die Bösen sind, weil die sich für den nicht interessieren oder ob die einfach weg sind. Mhm. Und die kommen nachher wieder und alles ist voll schön und so. Aber es ist so, ich bin in der Weihnachtszeit, geht um so Zusammensein an Weihnachten, blabliblub und der ist halt irgendwie ganz witzig, der kleine Junge, quasi, das weiß ich noch. Also,
aber ist nicht Richie Rich, oder?
Nee, ich glaube, Richie Rich ist, glaube ich, wahrscheinlich so ein bisschen eine Adaption.
Das spielt an Ostern.
Eine Trash-Adaption vielleicht, ich weiß nicht genau.
Er hat mich irgendwie daran erinnert, weiß nicht wieso.
Ich muss mich übrigens für das Husten entschuldigen, ich kann leider nicht die Spur muten, haben wir gerade festgestellt. Und
Digga, hört eh keiner zu, alles gut.
Das, okay, das stimmt. Ich hatte nur Angst, Leuten die Ohren wegfliegen, deswegen. Und mir wurden zumindest von 8 Leuten die Spotify-Jahresrückblicke geschickt, wo wir da in deren Ranking quasi waren. Shoutout und liebe Grüße Krass. An diese Menschen natürlich.
Krass, krass. Jetzt müssen wir auch abliefern. Das ist vorbereitet für die Woche.
Ich bin froh, dass ich heute hier sitze, ey. Und scheiß, wieder Ü30-Problemchen. Noch nie in meinem Leben hatte ich das. Ich bin vorletzte Woche Freitag quasi, bin ich quasi so ein bisschen kränklich geworden, konnte noch Volleyball zocken, alles war in Ordnung. Und dann lag ich einfach von diesem Freitagabend bis gestern einfach auf der Couch hier. Ich konnte nichts machen quasi. Ich war einfach nur am Husten. Es war richtig scheiße. Ich war die ganze Woche nicht in der Schule. Das erste Mal in meinem Leben. Man merkt, interessiert doch keinen so richtig auch, ob man da ist oder nicht. Also man denkt ja immer, die Welt geht ohne einen unter. Aber ja. Nee, ja. Tut sie dann irgendwie doch nicht. da war es so ein bisschen scheiße, dass ich nicht in unserer Bude war, weil ich hatte keinen PC hier. Es gab das gute World of Warcraft Update, Story of Seasons oder wie es nochmal heißt, genau. Nee, irgendwie Discovery, Season of Discovery oder so. Cooles Add-on. Kann ich alles nicht machen. Ich habe keinen PC hier. Ich habe einfach hier gelegen und einfach wie so ein Opa nur Netflix geguckt. Ich weiß nicht, ob das Opas tun, aber in meiner Welt machen sie das. Und vor allem, das war so witzig, weil dann merkst du ja irgendwann mal so, okay. Also ich habe so gemerkt, das erste Mal, dass ich jetzt wieder eine Serie gucke und mir so hinsetze und sage, so, ich gucke jetzt mal eine Serie. So, dann fällt dir auf, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein Problem ist dann immer, es gibt so Serien, die sind cool, glaube ich auch, und guck dann bei IMDb und so weiter. Und dann sind das aber gleichzeitig auch immer Serien, wo ich mir denke, oder wo dann, wenn ich mit Chiara darüber rede, auch wo dann klar ist, na, eigentlich will ich oder müssen wir die zusammen gucken, weil wir die beide cool finden sozusagen. Dann sind die ja für mich zum Solo-Gucken quasi raus, weil ich gucke Sachen nicht doppelt. Und das Problem ist, dass Chiaras Geschmack ist sehr unexklusiv, könnte man sagen. Das heißt, so gut wie alles würde sie mit mir gucken, so im Zweifel. So, das ist total schön, ja, das ist total cool. Dadurch können wir total viele Sachen cool zusammen gucken und so. Und ich glaube, wir haben ja schon einen ähnlichen Geschmack. Aber das heißt, für das alleine gucken bleibt halt im Zweifel nur Trash. Das ist halt irgendwie so ein bisschen scheiße. Und natürlich, und Chiara ist ja überhaupt nicht so, als würde sie das einfordern. Ich hätte locker sagen können, keine Ahnung. Zum Beispiel die One Piece-Serie, die Realserie. Ja. Selbst das hat sie gesagt, so, ja, würdest du mal mit mir angucken, auf jeden Fall. Und ich war so, ach, das wäre genau das, was ich gedacht hätte, ich hätte es alleine gucken können. Hätte ich natürlich machen können. Da wäre sie natürlich null sauer oder so, ne? Aber dachte ich, ach komm, wenn ich da dadurch Chiara an One Piece ranführen kann, diese Chance kann ich mir nicht ergehen lassen. und dann habe ich deswegen mal den Willi gemacht, tatsächlich. Und habe einfach mal geguckt, was schlägt Netflix mir denn dafür vor? Was ist denn da so derzeit beliebt? Und welchen trashigen Film mit irgendwelchen Stars gucke ich mir mal an? Habe ich keinen gefunden, ehrlicherweise. Und deswegen habe ich dann The Devil's Plan geguckt. Hast du gesehen in den Vorschau-Dingern?
Nee.
Vielleicht ist es auch nicht bei jedem in der Vorschau, sondern nur bei mir wegen Alice in Borderland und so koreanischen Filmen und so. Es ist quasi eine koreanische Spielshow, wo es darum geht, dass 10 oder so Leute quasi...
Doch. Ja. Doch, das ist wie hier die 100, ne? Nur halt, es geht halt nicht um Sport, sondern um was war's?
Um Brain, Kopf. Also um so ein bisschen, um so, wie soll man sagen, Mind Games quasi. Also es ist eigentlich ein Spiel, wo du dich gegenseitig so ein bisschen betrügen musst und so weiter und so fort. Und das sind halt irgendwie dann so die Weltmeisterin im Go, dann ist dann irgendwie keine Ahnung, aber auch Schauspieler existieren, also es sind auch ganz normale Leute irgendwie oder ein Reise-YouTuber und so. Und erstmal denkt man so, niemals will ich mir das eigentlich angucken, aber ich war so im Delirium, bis du dachte, ja, komm, fängst du mal an. Und dann, Spoiler, habe ich irgendwie, keine Ahnung, 12 Folgen, einer Stunde, habe ich diese 12 Stunden die nächsten 2 Tage richtig durchgeguckt, weil ich dann doch irgendwie so hooked war. Und es war richtig geil. Also weil, das ist so wie bei Joko und Klaas gegen ProSieben und so, mich hooken immer so Shows, wo gute Spielideen dabei sind. Ich mag das irgendwie, weil ich dann immer denke, ah, das kann ich mit den Leichtathleten mal machen und welche Ideen sind irgendwie cool. Und die haben so verschiedene Spiele gespielt, die halt total ausgeklügelt und irgendwie clever waren. Wahrscheinlich sind die in Korea irgendwie vielleicht auch normale Spiele sozusagen, aber ich fand sie irgendwie smart. Ich kann es jetzt gar nicht so genau beschreiben, aber ich hatte zum Beispiel so eins, das war so ein bisschen wie Mensch ärgere dich nicht, aber es hieß dann das Regelspiel. Und dann halt konnte jeder quasi sich erstmal anfangen, in einer Stunde eine persönliche Regel überlegen. Also sowas wie, wenn der führende Spieler einen Schritt nach vorne geht, ziehe ich eine Gefängnisfreikarte. Das konnten die sich quasi verdeckt, weil erstmal so persönliche Regeln machen. Dann gab es noch Gruppenregeln. Und wenn du auf dem Feld kamst, konntest du eine Gruppenregel quasi etablieren nach dem Motto, für eine Gefängnisfreikarte kannst du auch 3 Schritte nach vorne gehen und so. Und das heißt, es war so, dann haben sich so Teams gebildet, die dann so gemeinsame Regeln gefunden haben. um die anderen dann auszustechen. Und die ganze Zeit geht es quasi um so Token, also um so Münzen im Prinzip. Und wenn du keine Münzen mehr hast, bist du raus. Und dadurch, dass es halt mal nicht so übertrieben ist, wie bei irgendwie, keine Ahnung, bei irgendwelchen Animes, dass dann am Ende ein Laser kommt und alle umbringt, so, war es mal ganz entspannt, weil es war halt einfach nur, okay, wir sind halt raus. Es bricht ja, nicht deren Welt zusammen und keine Ahnung was, sondern es war irgendwie dadurch relativ gesettelt, die Leute waren irgendwie cool, die waren irgendwie, es war so witzig, es gab so verschiedene Lager, bisschen doch wegen so einem Anime, es gab so den Wissenschafts-YouTuber, der die ganze Zeit nur so über Naturwissenschaft geredet hat und so. Alle versucht hat so, wir müssen einen gemeinsamen Weg finden, wir wollen gemeinsam ins Finale. Und dann gab es immer so andere, die dann sagst, so, hä, nein, hier geht's ums Gewinnen, was soll der Scheiß? Dieser komische marxistische Ansatz, den braucht hier keine Sau. Und dann gab es aber so 8-3, deswegen hat die Dreierleute keine Chance und so. Das war irgendwie ganz witzig. Also es hat irgendwie Bock gemacht zu gucken, wenn man irgendwie so ein bisschen Spaß daran hat, so coole Spielideen irgendwie umgesetzt zu sehen. Weil die Charaktere waren weder positiv wie negativ sozusagen auffallend, das war das Schöne. Weil oft hat man bei solchen Shows, finde ich, das Gefühl, dass du hast so Typecasting, so, du bist die Irre, du bist der Coole, du bist der und so. Und das war halt irgendwie nicht so, sondern es waren irgendwie einfach alle irgendwie einigermaßen sympathisch und cool und so. Und ja, hat irgendwie Bock gemacht. Es war auch einer dabei, witzigerweise, Guillaume, irgendein in StarCraft 2 Profi oder so, der irgendwie von, keine Ahnung, wahrscheinlich Frankreich, wenn er, nee, der war nicht aus dem Franzose, vielleicht nach Korea ausgewandert ist, da E-Sportler war und dann mitgemacht hat. Spoiler ist der Erste, der rausfliegt leider. Aber ich hätte ihn gerne noch länger gesehen. Ja, das war irgendwie ganz witzig. Und wenn wir gerade dabei sind, zweite Serie, die ich jetzt mit Chiara angefangen habe, war, weil wir jetzt mit Seven Worlds Wild angefangen haben, weil es ja gerade eine neue Staffel, die quasi gerade läuft. Das heißt, ne, die ist jetzt irgendwie da in Kanada auf Vancouver Island, wo Chiara auch mal war, witzigerweise. Und haben jetzt so Teams und müssen 14 Tage quasi da so ein bisschen überleben. Da laufen auf Freevee, also dieser Amazon Free-Kanal mit Werbung. Mit Werbung, ja. Richtig beschissen, weil trotz Prime-Abo hast du jetzt quasi nur noch Freevee so. Also selbst wenn du sagst, ich zahle doch Prime, hast du trotzdem Sachen nur in diesem Werbeabo-Modell-Ding drin. Wären vielleicht die, die du sonst irgendwie leihen und kaufen müsstest, kann ich nicht einschätzen sozusagen, aber ich weiß zum Beispiel einen Film, den konnte ich vor 2 Wochen oder 3 Wochen mit meinem BioLK noch normal Prime ohne Werbung gucken. 2 Wochen später mit dem Grundkurs, mit Freevee und Werbung. Irgendwie ein bisschen doof, aber man merkt irgendwie, ich glaube, das hat man ja auch bei Netflix und so gemerkt, aber das ist ein neues Thema, können wir gleich drüber sprechen, dass diese Abo-Modelle gerade merken, shit, es funktioniert nicht mehr über Abo-Modelle. The Zone kostet irgendwie im Monat 50 Euro oder so. und irgendwie merken, glaube ich, gerade alle, es funktioniert nicht mehr nur Abo. Leider. Also finde ich leider. Ja. Sondern müssen jetzt irgendwie Werbung und noch Zusatzpakete und keine Ahnung was verkaufen. Aber das gleich. Und da ist jetzt irgendwie die 11., 12. Folge draußen. Ist irgendwie ganz nett, ist irgendwie ganz cool. So zu zweit macht es auf jeden Fall mehr Bock als alleine, habe ich das Gefühl, weil da ein bisschen mehr Action ist und die mehr machen. Aber ist auch nicht so spektakulär, muss man sagen. Und davon ausgehend, darauf wollte ich mich hinaus, haben wir dann mal das amerikanische, so ein bisschen Original oder die Inspiration geguckt quasi. Also das heißt Alone, heißt die Serie. Und da geht es wirklich darum, dass Leute 100 Tage irgendwo in der Wildnis quasi sind. Die dürfen sich 10 Gegenstände mitnehmen und müssen quasi 100 Tage überleben. Und das habe ich nicht ganz rausgefunden, ob du nur die Millionen Euro, Dollar kriegst, wenn du 100 Tage überlebst, oder der Letzte, der noch drin ist, kriegt die 1 Million. Das bin ich mir nicht ganz sicher, was ja schon ein großer Unterschied wäre. Und da sind so witzige Leute dabei, weil bei dieser Seven vs. Wilds sind halt so YouTuber wie Papa Platte und so, kennt man. Das ist halt irgendwie ganz witzig, wenn du so ein paar lustige Trottles im Wald siehst irgendwie, weil du so denkst, kann ich relaten, der ist so wie ich. Aber bei dieser Alone siehst du dann so, weißt du, siehst bei Seven vs. Wilds sind die so 5 Tage lang versuchen, die einen Fisch zu fangen. Und bei Alone schießt quasi in der ersten Sekunde einer so ein Stachelschwein mit Pfeil und Bogen ab und frisst das quasi. Also, und das heißt, du hast da so richtig so amerikanische Outcast-Leute, die sich quasi gefühlt ihr Leben lang auf diese Serie vorbereiten, der eine, der das Eichhörnchen, Blut aus dem Eichhörnchen rausquetscht und noch so isst und so. Also, es macht Bock zu gucken, weil es halt irgendwie so ein bisschen so dieses, das raffe Original, und es ist weniger auf so Drama und, werden sie es schaffen, sondern mehr so, okay, das Haus steht jetzt. Was passiert jetzt Cooles? Oh, da kommt ein Bär. Was machen wir mit dem Bär? Ich gehe den Bär mal jagen und so. Das ist irgendwie ganz witzig, weil du das Gefühl hast, du hast weniger dieses, oh nein, ich habe einen Wolf gehört, sondern, okay, ich habe einen Wolf gehört. Ich weiß, was zu tun ist. Ich nehme einen Pfeil und Bogen, ich setze irgendwie, ich versuche den zu verjagen, weil ich muss nämlich das, was er essen will, muss ich eigentlich essen. Und ich muss hier gegen den Wolf gewinnen, hier draußen und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie witzig, die crazy Amis dabei zu beobachten, wie sie da irgendwie überleben. Und ist eine ganz coole Serie.
Erinnert mich sehr an so einen Podcast, den ich mal zum Teil gehört habe. Von auch so einem Typen, der irgendwo, ich weiß nicht, ob es
der Amazonas-Typ
war. Der auch, aber es gab so einen anderen Typen, der ist dann irgendwann einfach so in so eine, weiß ich, einfach so eine Blockhütte irgendwo in der Wildnis gebaut. Ist ganz alleine dort gelebt, einfach weil er es geil fand irgendwie. Und der hat auch erzählt, so diverse Geschichten, wie er sich ernährt hat, wie er von so einem Wolfsrudel quasi, wie er gegen die irgendwie so Mindgames gezockt hat, so, weil er wusste so, okay, die stehen da, ich stehe hier, ich habe 3 Sekunden, um diesen Ort zu erreichen, dann kann ich da meine Waffe graben und dann, wenn ich einen von denen erschieße, vielleicht stoppt die das, keine Ahnung. Aber das sind auch diese Storys, wo du denkst, krass, das musst du irgendwie ausgedacht haben, das kann doch nicht wirklich passiert sein. Oder erzählt er dann wieder, ja, und im Winter, dann habe ich irgendwie so ein rehartiges Ding irgendwie erschossen. Und dann habe ich mich von den Innereien aber ernährt, weil das hatte irgendwie so Gras gefressen. Daher habe ich meine Vitamine bekommen oder irgendwie so ein Shit. Und ich auch denkst, boah, das ist einfach nur eklig.
Voll.
Aber ja,
wenn du um aber so ein Leben kämpfst, dann ist das halt
die Option, die du hast. Ja, und es ist einfach super interessant zu hören, weil es einfach so außerhalb des Vorstellbaren ist. Weil es einfach sowas ist, wo du nie von alleine drauf kommen könntest, dass jemand sowas macht.
Ja, und du weißt, also ich weiß, dass ich da so weit von weg bin, witzigerweise. Hier, Chiara, my vegan girlfriend. Die kann sich da, also das glaube ich auch, die könnte den Fisch da zermatschen, also K.O. schlagen und ausnehmen. Ich könnte es glaube ich nicht mal. Ich bin so ein verweichlichter, weiß ich nicht was, Labo. Ich glaube, ich würde sagen, ja, ich kann es halt nicht. So, GG, ich muss dann jetzt hier raus, leider. Ich werde dieses Tier nicht töten können. Natürlich super doppelmoralisch, weil ich ja dann doch auch mal hier irgendwie einen Schweinebraten essen kann. Aber, ich kann ganz klar sagen, ich glaube, klar, du weißt nie, wie es ist, wenn du in so einer Ultra-Not-Situation bist, aber in so einer Fernsehserie, keine Ahnung, wo ich mir das aussuche, da rauszugehen, ich glaube, ich könnte es nicht. So, das würde ich nicht hinkriegen. Aber umso spannender finde ich es halt eben, dann so Leute zu sehen, die jetzt nicht irgendwie super unsympathische Vollidioten sind, sondern die sind halt irgendwie cool. Also man hat irgendwie Bock auf diese Charaktere. Und die dann zu sehen, was die für verschiedene Ansätze wählen, und auch so zu sehen, irgendwie Frau und Mann relativ gleich auf sozusagen, ist ja auch immer spannend, weil man das ja bei vielen Sachen dann immer irgendwie, gerade wenn es um so Sport oder Überlebenssachen geht, hat man immer das Gefühl, okay, da ist irgendwie der krasse Mann und ja, die Frau traut sich irgendwas nicht oder kann den Baum nicht tragen, deswegen hat sie eh Nachteile. Die kriegt halt irgendwie andere Wege, wie sie Sachen hinkriegt und so, das ist total cool zu sehen. Ja, deswegen, das kann ich nur empfehlen. Das ist irgendwie, wir gucken jetzt, also bei Netflix gibt es irgendwie Staffel 5, 6, 7. Ich habe auch geguckt bei IMDb, welches die bestbewertete. Staffel 7 ist die bestbewertete.
Ist von der, vom Original oder von der 7 versus
Ding? Nee, von der Original, das Alone-Ding. Okay. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile auch schon Staffel 9 und 10, aber die sind irgendwie nicht auf Netflix, sondern kannst du irgendwie auf Amazon kaufen und I don't know. Aber diese Staffel 7, weil das ist halt wirklich auch in Kanada und das wird jetzt Winter quasi. Also die müssen quasi auch in den Winter rein da überleben. Es ist völliger Wahnsinn, wie man, also wenn du dann siehst, was die für Shelter bauen, also so für Hütchen bauen im Vergleich zu den Seven und so weiter. Was natürlich, das ist ein total unfairer Vergleich, weil das ist einfach was komplett anderes so irgendwie. Irgendwie macht mir das, merke ich, mir gibt das weniger, dann irgendwie YouTuber XY da zu sehen, eine Stunde lang, wie er irgendwie daran scheitert, keine Ahnung, einen Fisch zu fangen. Was natürlich für manche Leute auch Entertainment Value hat, gucke ich mir irgendwie so ein bisschen lieber die Profis an, weil ich mir denke, boah, das ist so eine andere Welt. Das finde ich irgendwie spannender, irgendwie cooler. Ja. Alone heißt das. Fand ich ganz cool.
Klingt nice. Ich habe mir auch angeguckt, wie so eine Kolonie auf dem Mars gegründet wird, jetzt von Ed und den anderen.
Da bist du aber schon weit.
Staffel 3 angekommen. Ja.
Warte mal, ist die neueste Staffel 4?
Ja.
Warte mal, Staffel 3. Also, das ist
Staffel
das
3 ist so das Wettrennen aller drei, also Yo. Helios hier, die private Firma Yo. Gegen Sowjetunion und USA, das Wettrennen zum Mars und dann halt eben da die...
Und noch jemandem vielleicht.
Wait, what? Soweit bin ich noch nicht. Das, die letzte Folge, da war es, da haben die bei der Bohrung verkackt.
Wo sind die?
Die haben gebohrt, nach Wasser gebohrt und dann ist aber hinter denen quasi alles eingestürzt und hat quasi alle paar Leute begraben und auch.
Ah, oh, wegen dem Scheißtyp. Der ja, Sohn. Der
regt mich tierisch auf. Warum hat er den mitgenommen?
Ne? Ey, ohne Scheiß. Das ist so wie bei.
Danny.
Genau, wie bei Walking Dead damals. Carl, der kleine nervige Sohn von denen. Es ist immer so, du musst einen haben, den du hassen kannst. Und das ist einfach er.
Ja, braucht man.
Aber es ist katastrophal. Aber ich glaube, dann wird die vierte Fraktion zumindest schon erwähnt, sozusagen. Die ist jetzt nicht, als wäre die jetzt besonders kriegsentscheidend. Aber ist es nicht ganz am Anfang in diesem Rennen, dass irgendwie gesagt hat, oder irgendwie haben wir mal gehört, Nordkorea hat auch irgendeine Sonde geschickt oder sowas.
Ach so, ja, die haben jetzt gerade, genau. Die hatten geschaut von, ich glaube, Indien, Nordkorea und was war das dritte Land?
Drei sogar.
Auf jeden Fall haben die auch schon so Rover oder irgendwas oder Satelliten oder irgendwas auf dem Mars platziert.
Genau, das fand ich halt irgendwie witzig, dass Nordkorea da eine große Rolle spielt. Das finde ich irgendwie witzig.
Ja. Ja. Hat's ja auch schon vorher, ne? Also in der ersten Staffel, glaube ich, hat die misslungene Aktion von Nordkorea irgendwie eins der Raumschiffe getroffen und das dann abgeschossen. Oder nee, das war in Staffel 2, glaube ich. Dieses Hotel wurde ja getroffen von, glaube ich, von so einem Teil, was von dem Satelliten der Nordkoreaner irgendwie abgebrochen ist.
Stimmt. Und die haben diesen coolen Treibstoff, ne? Dieses, wie heißt es? Ist es nicht Helium? Also nicht die Nordkoreaner, sondern das ist doch das große Thema von Staffel 3 ist doch auch dieses, die haben doch auf dem Mond oder so, bauen die auch jetzt
Helium 3, glaube ich, war das.
Genau, so. Helium 3 irgendwie, ne?
Ja.
Und irgendwie habe ich mir bei der Serie immer so gedacht, also ich zumindest vermittel diese Serie für mich den Eindruck, dass da viel Wahrheit dran ist, mit so ein bisschen Sprinkle Fiction. Also wahrscheinlich ein bisschen mehr Sprinkle Fiction, aber irgendwie in meinem Kopf macht Helium 3 jetzt voll Sinn und ich denke mir, das ist das neue Ding, irgendwie bestimmt bei uns auch. Und dann liest man aber in Nachrichten so, okay, es gibt jetzt wieder eine Mondmission bald und die wollen eben im Zweifel so eine Sprungstation zum Mars bauen und man denkt so, das weiß ich ja schon, wie es funktioniert, kein Problem. Ich habe es bei For All Mankind gesehen, soll ich euch die bauen? Übrigens, passt auf, das ist ein Problem, wenn und so.
Ja, es war ganz geil, ich hab das geguckt, als es genau darum ging, jetzt irgendwie die Rakete zum Mars zu bauen und ich glaube, am Tag danach gab es dann diesen Startversuch von hier der neuen SpaceX-Rakete und dachte ich so, krass, irgendwie ist das nicht, also wenn ich da die Leute sehe, wie sie da gefeiert haben in der Serie, wenn es da irgendwie einen neuen Durchbruch gab und dann Start und alles stehen da und feiern und es ist so eine weltweite Aktion und alle sind begeistert. Mhm. Und dann guckst du auf YouTube und denkst, das ist auch cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so, dass nicht diese Begeisterung hinter.
Noch,
Nicht also sie ist da, aber nicht weit verbreitet, würde ich sagen.
Ich kann mir vorstellen, dass das halt so ein bisschen kommt, jetzt wenn diese Missionen einigermaßen berühmter werden, diese nächsten zwei da irgendwie. Ich glaube, sobald man irgendwie dann wieder sowas hat, wie so eine Mondbasis auf einmal und du kriegst irgendwie ein Bild da draus, ich glaube, dann könnte sich so eine Art Hype irgendwie bilden, irgendwie wieder. Ich glaube, jetzt ist es gerade wahrscheinlich noch zu abstrakt für viele. Und was man natürlich sagen muss, ich glaube, dass halt auch eben gerade diese die unterschiedlichen Perspektiven da drauf sind, dass die einen sagen, naja, warum sollen wir dafür so viel Geld und Umwelt zerstören sozusagen, wenn wir doch erstmal die Probleme hier lösen sollten irgendwie. Und andere, die dann sagen, naja, aber vielleicht ist das eben nicht nur, hey, wir können auf dem Mars leben, was glaube ich noch ziemlich weit entfernt ist, ehrlicherweise, und verstehe, dass das nicht als Argument gilt, um Klimaaktivisten sozusagen zu beruhigen, aber vielleicht kann er trotzdem genau durch diese Forschung irgendwas gefunden werden, was dann eben doch mittelfristig irgendwie auch dem Klima hilft. Aber ich verstehe auch irgendwie beide Seiten und verstehe jeden, der das irgendwie kritisiert und finde es aber selber auch cool, dass es diese Dinge gibt irgendwie.
Ja, ich ich habe das sozusagen sehr lange nachvollziehen können, das Argument, warum kümmert man sich nicht um andere Probleme. Aber ich würde sagen, wenn du das Argument nimmst, das ist halt so ein, damit kannst du alles totschlagen, was dir nicht in den Kram passt. Also es wird halt irgendwie.
Klar, kannst du.
Ne? Also da kannst du auf alles beziehen und dann ist halt die Frage, ja gut, aber was ist denn die Alternative? Ne? Was ist da, also jetzt, wohin würdest du denn diese, sagen wir, 20 Milliarden stecken, in was? Und da merkst du halt dann, häufig kommt dann auch nicht so viel zurück. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, ja gut, dann machen wir es vielleicht doch. Vielleicht finden wir irgendein Helium 7 oder was. Und das rettet uns alle vor sonstigem. Daher bin gespannt.
Ja, in dem Zuge, ich hoffe, es ist okay, wenn wir so ein bisschen durchrambeln einfach. Ich habe ja auch viele Videos geguckt und so jetzt in der letzten Woche. Und eins davon ging um hier CO2-Filteranlagen, solche Sachen sozusagen, wo es so ein
bisschen
beleuchtet wurde. Das fand ich ganz interessant, weil es eben nicht. Also das war so ein bisschen, ich glaube, meine letzte Woche, ich habe dir auch das kurz gesagt Video geschickt und so. Ich glaube, meine letzte Woche war so gefühlt so ein bisschen so ein Grounding irgendwie. Es gibt ein neues Lied von Alligator, das heißt So raus. Und so habe ich ein bisschen gefühlt. Da geht es darum, so, ich bin so raus, ich check nicht mehr gerade, was auf Social Media gerade so super crazy ist und irgendwie Trends und so. Und ich bin da irgendwie so ein bisschen raus. Und das kam eben gestern raus, glaube ich. Mit Fred Durst übrigens. Richtig geil. Einfach ein Lied mit Fred Durst. Von einem Biscuit.
Ein Biscuit, ne?
Ja, das ist richtig witzig. Und irgendwie diese beiden Grounding und das fasste mein letztes Mal zusammen, weil ich so für mich gemerkt habe, alles, was wir so im Podcast mal gesprochen haben, so in die letzten 3 Jahre oder so, ne? Lass es irgendwie damals
Balanchine.
Ja, also Balanchine mit dieser 1-Million-Bitcoin-Wette sein.
Ja.
Lass es irgendwie Weltuntergangsszenario XY sein. Lass es aber auch, keine Ahnung, irgendwas sein. Also alles Mögliche, wo man immer gesagt hat, boah, so in 2 Jahren, keine Ahnung, was damit ist. Und oh, da ist jetzt kurzfristig ein Problem. Lass es irgendwie auch jetzt Elektrizitätsprobleme und Blackouts und keine Ahnung, welche großen Sorgenszenarien da gemalt wurden. Ich möchte jetzt nicht, also vielleicht könnte man auch sagen, ich bin jetzt einfach naiv geworden, I don't know. Aber irgendwie habe ich nicht mehr den jugendlichen Esprit dafür, mich davon so hart emotionalisieren zu lassen irgendwie. Also ich merke irgendwie so, dass ich immer mehr, was ich auch in meinem Leben ganz oft denke, wenn es um mich geht, ja, lass die mal labern. Gucken wir mal ab, was wirklich passiert. Ja, du willst dieses große, coole Projekt machen. Ja, wir sprechen uns in 2 Wochen nochmal, ob du es machen willst. Und irgendwie habe ich diesen Maßstab weniger an, da sind wir wieder bei dem Thema, so ein bisschen Expertinnen und Experten oder an Dinge, an Nachrichten, also an einfach, um nicht zu sagen jetzt Nachrichten im Sinne von Tagesschau, sondern Nachrichten im Sinne von News, Informationen quasi gesetzt. Und das hat mich nicht positiv, negativ großartig bewegt, aber es hat mich beschäftigt. So, das hat mich auch natürlich dazu gebracht, darüber nachzudenken und auch irgendwie interessante Gedanken zu haben und so. Aber es hat mich auch zwischendurch mal so an den Punkt gebracht, wo ich dachte so, boah, ich verstehe, warum Menschen sich da aufregen und das da so problematisch ist und so. Und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl gehabt, ist mir alles ein bisschen egal. Und soll nicht heißen, dass mir jetzt Klima und das alles völlig egal ist und so, aber dass ich mir jetzt, um zum Video zurückzukommen, dass ich mir auch wieder so denke, so CO2-Filteranlagen in meinem Kopf, mega geiles Ding, klingt erstmal super smart. Und dann aber, wenn man das mal durchrechnet sozusagen und dann einem irgendwie Wissenschaftler sagen, ja, aber ehrlicherweise, in den nächsten 10 Jahren werden das vielleicht 1-2% sozusagen ausmachen. Wir bräuchten irgendwie, keine Ahnung, also das war eine Gigatonne. Ja. I don't know, wir müssten, die würden 5 Gigatonnen oder 500 Megatonnen rausfiltern, aber wir bräuchten 40 Gigatonnen. Und dann ist es so,
ja,
Leute, dann ist das ja auch nicht das Ding irgendwie so erstmal. Natürlich heißt das noch lange nicht, dass man das alles nicht verfolgen sollte und so weiter. Ne? Das möchte ich jetzt gar nicht damit sagen. Aber dieses, wie so ein bisschen Elon Musk sei, so ich lass mich so anzünden, Autopilot Tesla, nächstes Jahr läuft das. Nee, ganz ehrlich, meine Beta in meinem Auto seit 5 Jahren hat sich da nicht viel getan. Es kommt mal, dass ich meine Rückfahrkamera mehr dazu schalten kann. Das finde ich cool und ist auch voll geil. Mhm. Und ich bin da auch nicht enttäuscht drüber, so gar nicht. Es gibt ja Leute, die deswegen völlig ausrasten, weil sie sich da so betrogen fühlen. Aber ist nicht so, als hätte ich das alles immer so naiv geglaubt und gesagt, ja, deswegen kaufe ich das und deswegen mache ich jetzt das und deswegen mache ich das. So war ich ja nie. Aber ich habe schon die Gedanken, so bin ich mitgegangen. Das werde ich auch weiterhin tun. Aber ich glaube, ich werde trotzdem so ein bisschen gechillter mit diesen Informationen jetzt irgendwie umgehen und mir dann so denken, ja, das ist ein cooles Szenario, XY. Aber keine Ahnung, wann es kommt. Und ich glaube, früher war ich, oder habe ich das Gefühl, in unseren Gesprächen war es immer so, boah, ich bin gespannt, was in 2 Jahren irgendwie mit dem neuen iPhone passiert. Und dann ist so, seit 4 Jahren sprechen wir hier darüber. Ja, da passiert gar nichts. So, oder ich werde nie vergessen, wenn wir vom Klettern nach Hause gehen, der Facebook Messenger wird jetzt geupdatet und der wird jetzt irgendwie eine geile Plattform for everything und so. Und ja, fuck it. Ist halt nicht so. Aber die Ideen sind trotzdem cool. Und also es möchte jetzt so gar nicht so heißen, dass ich jetzt so denke, die Welt soll stillstehen und alles steht still und alles egal. Ich finde das immer noch super interessant, aber ich merke, dass meine Einstellung dazu so ein bisschen dämpft. Was ich glaube, wenn ich mich so an unsere Gespräche erinnere, was bei dir in manchen Bereichen ja schon passiert ist. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich dir jetzt auf einmal Hyped schreibe, guckst gerade die Apple Keynote, schreibst du mittlerweile eher so, nee, nicht unbedingt, oder ich gucke mir morgen die Zusammenfassung an. Deswegen habe ich das Gefühl, das ist ein Prozess, der bei dir zumindest in bestimmten Teilen schon früher eingesetzt hat als bei mir vielleicht.
In gewisser Weise ja, auf, wie soll ich sagen, das ist irgendwie vieles von den Sachen, die so einen Hype ausgelöst haben in den letzten, weiß nicht, sagen wir 20 Jahren, die man so mitbekommen hat, waren halt sehr nischig im Bereich hier alles, was irgendwie Smartphones, Computer und sowas angeht. Das waren so die Dinge, die einen irgendwie noch so hyped haben. Irgendwie so, boah, krass, das neue iPhone wird irgendwas können, der neue Facebook Messenger oder die neue Social Media Plattform X, was auch immer. Und da hast du recht, ne? Das war schon von einer Weile so, dass man irgendwie gemerkt hat, so irgendwie ist ja die Vorfreude gar nicht mehr da auf das nächste iPhone, weil man weiß, es wird eh nichts Neues können. Und es fühlt sich tatsächlich auch super danach an, als gäbe es da irgendwie kaum Fortschritt gerade. Oder seit Jahren schon nicht. Und gleichzeitig habe ich so meinen persönlichen Wandel eher so in Richtung der Dinge, die halt in der echten Welt irgendwie auch stattfinden. Und die hypen mich jetzt viel, viel mehr. Mhm. Also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so überlege, was waren so die coolsten Sachen, die ich in letzter Zeit so gesehen habe, irgendwie auf Twitter oder sonst wo, wo ich das Gefühl hatte, boah, das ist irgendwie geil, hoffentlich klappt das. Da waren es tatsächlich eher so Dinge im Bereich
Wärmepumpen.
Ja.
Wahrscheinlich zum Teil, weil du mich ja reingehört hast, verstehe ich total, ja.
Sowas halt, ne, also so klar, Energiegewinnung, Energiespeicher, Batterietechnik und sowas, alles. Aber auch so Robotik, gibt's aktuell super viele Startups, die irgendwas machen, wo man so merkt, okay, das ist jetzt kein Staubsaugerroboter, sondern das sind so humanoide Dinge. Mhm. Und es ist, scheint so, als wäre die Zeit irgendwie reif dafür, so technologisch gesehen.
Darf ich mir da kurz bleiben können bei dem Punkt? Weil das finde ich zum Beispiel auch.
Ja.
Ne? Ich finde auch weiterhin, liebe ich diese Gedanken daran. Und irgendwie so, wie heißen die Filme hier so? Wie heißt das denn? Bin ich dumm? Egal, ich komme nicht mit dem Film. Egal.
iRobot?
Ja, nimm sowas, nimm Hör oder sowas, jetzt mit der KI und so. Ne? Ich habe dir letztens geschrieben, ich habe mich jetzt in GPT verliebt. finde ich immer noch geil. Ich gucke mir total gerne hier Boston Dynamics Roboter-Tanzvideos an und so weiter. Aber wenn ich da mal ganz kühl und realistisch drauf gucke, nachdem ich eine Woche auf der Couch lag und vor mich hingeschimmelt bin, denke ich mir seit 10 Jahren finde ich diesen Roboter cool.
Ja.
Und dachte mir schon, oh geil, ey, in 2-3 Jahren kann da ganz schön was mit abgehen. Ja, sehe ich halt noch nicht so, ne? Oder sind Tesla-Bot oder keine Ahnung, was denke ich mir so. Und das soll ja gar nicht heißen, dass ich jetzt so mega verdrossen bin oder irgendwie ich das alles nicht mehr glaube oder so. Aber ich habe irgendwie so gemerkt, dass sich bei mir diese Scale einfach verändert hat. Dass ich nicht mehr denke, boah, cool, ich warte mal drauf, in 2 Jahren kommt bestimmt eine richtig geile Meldung. Sondern ich habe jetzt immer so das Gefühl, ja, ich bin froh, wenn ich das in 10 Jahren vielleicht noch erlebe, dass wirklich, keine Ahnung, so ein Human-Bot in irgendeiner Form relevant ist. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es in den nächsten 15 Jahren nicht so ist. Obwohl wir, gefühlt von den Videos, könnte der ja, also das meine ich, die Videos verkaufen mir quasi, dass der theoretisch übermorgen hier in meiner Wohnung mir schon 2-3 Dinge abnehmen könnte. Aber realistischerweise wird er in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich nicht da sein. Wenn ich jetzt auf das gucke, was die Vergangenheit mir gezeigt hat. Kann natürlich immer sein, dass das sich jetzt auf einmal ändert und wir nehmen neue Geschwindigkeiten an und so. Aber auch Quantencomputer-Shit und sowas. Wie ich gefühlt habe, IBM war meine erste Aktie und ich dachte mir vor 15 Jahren, ey, geiles Konzept. Macht voll Sinn, was die mir da erzählen. Ja, fuck it. Nimm Krebsmedikamente. Vor 15 Jahren in der Schule haben wir schon gelernt, geile Sonden, die gezielt den Krebs angreifen und deswegen keine Chemo mehr nötig ist. Ja, auch fucking Bullshit. Kriegen die alle nicht hin in Massen irgendwie oder durch irgendwelche Regularien, whatever. Und irgendwie in der Realität merke ich dann so ein bisschen, warum so ältere Generationen so wahrscheinlich dann immer so eher so ein bisschen belächeln und sagen, ich bin mal gespannt, ob ich das noch erleben werde. Ich denke mir langsam so, Ah, ich verstehe, woher dieser Gedanke kommt. Weil es wahrscheinlich wirklich einfach andere Scales sind, als mein süßes, jugendliches, 20-jähriges Ich immer so sich hypen lassen hat irgendwie. Aber das nur ja. zu den Robotern irgendwie so ein bisschen. Ne?
Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, ich finde halt, was jetzt dadurch aber sich geöffnet hat als Perspektive, die halt in der Perspektive Smartphone-Computerwelt nicht da war, war die Frage nach der, wie du eigentlich gesagt hast, nach der Skalierung von so Sachen. Und auch ein Blick dafür, was halt nette Fassade ist und was halt wirklich, ich würde sagen, die Fähigkeit, sich so was anzugucken, zu sagen, ist das denn, wie weit ist das noch weg? Das hat sich auch, glaube ich, stark verändert, eben durch den Blick halt auf oder in die Technik hinein. Was ich zum Beispiel spannend fand, jetzt so als Vergleich, jetzt Boston Dynamics ist ja genannt, ne? Seit 10 Jahren hampeln die da rum und machen jetzt Backflip seit 3 Jahren, aber warum passiert da nicht mehr? Spannend war zum Beispiel zu erfahren, dass die halt einfach alles hardcoden. Das heißt, die haben zwar die richtig, sie haben halt richtig gute, soll ich sagen,
Hardware?
Sensorik, ja, Hardware, die halt entsprechend gut reagieren kann. Aber wenn du da so siehst, wie das Ding irgendwie so eine Baustelle hochläuft, dann so ein Schild, das halt alles quasi wie sagt man das? Das ist halt wie
ein Skript.
Wie ist bei einer Tanzaufführung. Oder? Es ist geskriptet und es ist halt choreografiert komplett. Ja. Deswegen ist Boston Dynamics halt ein schönes Beispiel für einfach eine leere Hülle, wo halt jemand einfach einen Teil gut gelöst hat, aber der andere Teil halt nicht. Und
wie bei Ghost,
gerade
bei
so,
nur ohne Ghost.
Genau, nur Shell. und das ist halt bei anderen, das ist halt das, deswegen bin ich halt so interessiert daran, weil wenn du halt jetzt die Unterschiede auch zwischen den Unternehmen siehst, ne, dann hast du so ein Video von einem polnischen Unternehmen, was jetzt gerade so richtig gute Hände macht. Also die können nur Hände, die können die richtig gut, aber die haben halt keinen Kopf. So. Also du merkst halt so, wie an verschiedenen Stellen so Sachen gerade zusammenkommen und teilweise denkst du ja, gut, dann kriegen die Hand gelöst, aber das ist halt trotzdem nicht so richtig spannend, weil dir das Hirn fehlt. Und dann hast du halt manche und sehr wenige, die halt sagen, hey, wir kombinieren jetzt Sachen aus verschiedenen Welten. So. Wir nehmen halt eben diesen Ansatz von ChatGPT und diese Modelle und pflanzen die halt als unser Hirn ein. Und bauen aber trotzdem noch den geilen Boston Dynamics ähnlich guten Körper dazu. Und so merkst du halt so, ja, okay, es hat halt die letzten 10 Jahre auch echt was Fundamentales gefehlt, das jetzt durch ChatGPT quasi so in den Markt gedrängt wurde. Und dann beschäftigst du dich damit, das war halt sowas, was ich interessant fand, war die Frage so, warum scheitert es denn jetzt gerade? Also warum kommen jetzt nicht alle Unternehmen um die Ecke und sagen, hey, hier ist mein ChatGPT? Weil im Grunde genommen hat OpenAI nie irgendwas gehabt, was einzigartig wäre, genau, was unique wäre im Sinne der Daten. Ne? Jeder kann das Internet sich runterladen, Anführungszeichen, und dann eben so ein Ding steuern oder bauen. Und spannend war da zum Beispiel zu lernen, dass jetzt das halt auch nichts Offensichtliches, was du im Hansblatt oder so liest, aber im Grunde genommen werden wir jetzt drei Phasen erleben wahrscheinlich. So die erste Phase war halt, dass du einfach nicht an Grafikkarten kommst. Dass also Nvidia einfach ausverkauft ist und niemand irgendwie an die Dinger kommt, dass die meisten halt gerade bremst. Zweiter Punkt ist, wenn du halt diese großen Rechenzentren dann aufbaust mit deinen ganzen Nvidia-Grafikkarten, dann musst du quasi in bestimmten Stellen halt auch Strom quasi von Starkstrom zu Strom umwandeln, der halt eben durch deine Rechenzentren fließen kann. Und diese Transistoren, die halt den Strom halt umwandeln, die sind halt auch knapp gerade weltweit. Das heißt, das ist der nächste Bottleneck. Und selbst wenn alle dann halt eben Grafikkarten haben und ihre Datenzentren, diese Rechenzentren aufgebaut haben, wird wahrscheinlich dann Strom selbst zum Bottleneck. Und das ist halt so interessant, wenn man sich dann halt dann versucht zu erklären, ja, okay, aber warum scheitert es denn jetzt an der Überflutung quasi? Warum hat nicht jeder so einen Roboter? Warum hat nicht jeder das? Und dann merkst du halt tatsächlich, dass jetzt einfach so ein paar Sachen, die halt schon in so Präsentationen ganz cool sind, dass die halt nicht so einfach dann in die Umsetzung zu bringen sind, beziehungsweise dann in die Skalierung. Und das ist halt oft jetzt bei diesen ganzen Sachen finde ich halt immer so das Versprechen gewesen, was halt alle irgendwie schnell geglaubt haben, wenn sie Boston Dynamics gesehen haben, dachten sich, boah, cool, das ist ja fertig, warum habe ich das nicht zu Hause? Und dann haben die irgendwann angefangen, ja, okay, vielleicht bauen wir jetzt ein Produkt, was irgendwie nützlich ist, und haben dann diesen kleinen Hund rausgebracht, aber der konnte halt auch nicht so viel. Und dann
es gibt einen mit einem fetten Maschinengewehr auf dem Rücken mittlerweile.
Es sei denn, Boston. Und dann ist halt, und das sind, wie soll ich sagen, das ist halt einfach jetzt einfach eine andere Tiefe reingekommen in das Thema, ne? Wir waren halt so verwöhnt von Smartphones, dass wir wussten, okay, Apple und Samsung, die können halt jedes Jahr ein neues rausbringen. direkt Millionen davon produzieren. Ja, aber die Infrastruktur dahinter steht ja auch schon. Die machen das ja seit 20 Jahren. Das heißt, die wissen ganz genau, wie man so Dinger zusammenbaut. Und bei allem, was jetzt neu kommt, da gerade was halt nicht nur Software ist, wo du einen Knopf drückst, sondern wo du was in den Händen hältst oder wo es halt irgendwie eine Wärmepumpe und ein Roboter ist, dann merkst du halt, es sind so oft diese Kleinigkeiten, die es schwierig machen, das halt in der Masse verfügbar zu machen. Mhm. Und ich sage, das ist halt irgendwie, das hat mich nochmal in gewisse Richtungen gelenkt, dass ich jetzt einfach Dinge anders sehe, als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Mhm. Ich glaube, eins der wesentlichen Dinge, wo ich jetzt einen anderen Blick drauf habe, war das Thema Energie als solches. Ich habe immer so gedacht, okay, wenn ich jetzt so für mich rechne, ich verbrauche so 2000 Kilowattstunden im Jahr, so für den Haushalt und warum brauche ich mehr und so weiter. Und wenn ich mich jetzt damit beschäftige, merke ich jetzt, oh scheiße, wahrscheinlich brauche ich so in 5 Jahren oder 10 Jahren so das Dreifache davon.
Ja, aber auch da denke ich mir gefühlt, haben wir in unserem Abi-Jahrgang auch schon darüber gesprochen, dass irgendwie Energie doch eigentlich kein Problem mehr sein müsste. So, wir haben irgendwie Wind, Wasser, wir wissen, wie es funktioniert sozusagen, aber irgendwie machen wir es nicht sozusagen. Und das ist dann wieder das, wo ich mir dann denke, ne, was du gerade aufgezählt hast, ne, Grafikkarten und so weiter, klar, das ist vielleicht jetzt gerade irgendwie limitiert und so, aber das lässt sich ja irgendwie beheben. Aber gefühlt auch dieses Stromthema in meiner Welt, wie gesagt, das geht ja immer nur um meine Perspektive, meine Welt, ist dieses Problem auch schon so lange gelöst irgendwie. Und ich verstehe nicht, warum es trotzdem in der echten Welt so lange dann irgendwie dauert. Also, das heißt, ich verstehe nicht. Natürlich gibt es Ereignisse, die dazu geführt haben und so weiter und so fort. Aber das Enttäuschung ist ein zu hartes Wort. Aber das ist das, was mich immer wieder so auf den Boden zurückholt. Dass ich mir denke, wie sehr wir uns auch hier in nicht jetzt Bitcoin an sich, sondern mehr an Blockchain und so auch reingenördet haben. Wie viele Videos ich mir angeguckt habe und so dachte, diese Idee ist so genial und es überzeugt mich so an sich, wie das alles funktioniert und man denkt so, ey, wenn das die Grundlage von so vielen wäre, so, dann kommen auf einmal NFTs und man denkt so, ja, okay, ich verstehe auch da in der Grundbasis, was das Coole sein könnte, aber ist Bullshit. Dann gucke ich mir VR an, keine Ahnung, und denk mir, okay, vor 10 Jahren gab es schon eine VR-Brille und die war okayisch. Und jetzt gibt es 10 Jahre später auch eine VR-Brille, die ist okayisch. Und man denkt, hä? Das ist doch eigentlich wie Smartphone-Technologie. Eigentlich hätte da so viel mehr passieren können und müssen und sollen, was die Versprechungen sozusagen angeht irgendwie. Aber irgendwie passiert es einfach nicht. Und das sind so diese Beispiele, wo ich mal so jetzt, wie gesagt, letzte Woche über unseren Podcast immer so nachdenken musste und immer so festgestellt habe, boah, wie wir geil darüber diskutiert haben und uns da gefreut haben und wir haben irgendwie diesen coolen Interview gesehen mit dem coolen russischen Wissenschaftler und man denkt so, ey, geil, ist mega smart. Und irgendwie 3 Wochen später redet kein Mensch mehr drüber. So, und es passiert, also natürlich im Hintergrund passieren da bestimmt Dinge und man ist noch nicht mehr mit dem Fokus so dabei. Nur deswegen frage ich mich jetzt, weil was du sagst, ist ja, ich kann mich weiterhin dafür begeistern und denke mir, wie cool ist es? Und man muss auch realistischerweise sagen, zum Beispiel diese Roboterarme, so, ne? Diese, wie nennt man die? I don't know, keine Ahnung. Die sind ja wahrscheinlich, also wie ich das immer sehe, wenn ich in Fabriken reingucke, sind da nur noch diese Dinger. Das heißt, irgendwas ist da ja auch passiert, so in der Industrie, was ich jetzt nur halt nicht in meinem Alltag sehe. Das heißt, natürlich passieren schon Dinge, muss man wirklich sagen. Aber so dieses, hey, lass dich mal anzünden von der Idee des autonomen Fahrens, lass dich mal anzünden von der Idee der Haushaltsroboter irgendwie, ne, guck dir Staubsaugerroboter an. Ich finde den mittlerweile richtig cool, aber wie lange es gebraucht hat von dem ersten bis zu dem jetzt, wo man denkt so, die Improvements sind nicht der Rede wert, aber trotzdem hat es irgendwie 10 Jahre gedauert, bis er jetzt irgendwie einigermaßen cool ist. Und wenn das 10 Jahre dauert, wie lange soll es dauern, bis dann hier ein zweibeiniges Ding durch die Gegend läuft, die mir auch mal irgendwie beim Schnibbeln hilft in der Küche. In meiner Science-Fiction-Welt, in meinem Kopf, 2 Tage. Aber ich habe das Gefühl, in Real-World-Scale-Time, Erdenzeit, 15, 30 Jahre irgendwie. Und natürlich kann es sein, dass jetzt irgendwie KI plus wir sind weiter in Strom, Technologie und so weiter und so fort, dass das jetzt nochmal ein krasses Ketamin dafür ist. Also irgendwie, dass es jetzt nochmal so ein krasser Booster irgendwie dafür ist. Und dann bin ich der Erste, der sich freut und denkt mir, hey, cool, wir haben es irgendwie geschafft, jetzt irgendwie schneller coole Sachen zu haben. Aber ich bin gespannt. Gerade glaube ich es irgendwie nicht, auch wenn ich diese coolen Berichte sehe.
Was du beschreibst, ist quasi dieser Moment, wenn du so ein exponentielles Wachstum hast, ist dieser Moment am Anfang, die ersten 20 Jahre, also die ersten
möglich
paar Prozent, die ziehen sich wie Kaugummi und dann passiert es morgen. Und ich glaube, das hast du bei vielen Technologien so. Ich glaube, ich glaube, dass tatsächlich das bei vielen Sachen so sein wird. Ich glaube, beim selbstfahrenden Auto wird es genauso sein. So, die Leute prognostizieren jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht vor 5 Jahren, so 2026, oh shit, Mainstream. So, oh, fuck.
Vielleicht, wir werden es hier im Podcast hören und besprechen, ja.
Ja, aber wenn du dem Thema quasi sehr genau folgst, dann ist das, glaube ich, nicht, dann ist das wirklich nicht unrealistisch, 2026 davon auszugehen, dass es halt gelöst ist. Es ist halt immer noch die Frage, bis es halt ausgerollt ist, bis jeder Zugriff drauf hat, das ist dann ein anderes Thema.
Ja, aber das meine ich ja schon so ein bisschen, ne? Also, weil, ich sag mal so, die mich überzeugenden ersten Beta-Videos, die gab es im Prinzip auch schon vor 5 Jahren, weil man hat ja immer den Stand, den man dann hat, also ein relativ wenig Wissensstand sozusagen, dann sieht man was, liest man was und denkt sich so, crazy, das ist ja krass, das wird ja morgen funktionieren. Dann merkt man irgendwie 3 Jahre später, ach nee, für den damaligen Stand war das super krass und man dachte, das funktioniert morgen, aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Weil jetzt ist das Video draußen und merkt, ach, es gibt noch die und die Fehler. Aber das sieht auch schon aus wie die Zukunft. Also ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass man selber ja immer denkt, dass was man gerade liest, ist die krasse Zukunft und die wirkt so nah, dadurch vergisst man, dass das nicht so nah ist, weil das, was wir da sehen, oft dann im Zweifel geskriptet ist, um das, also ne, um erstmal überhaupt einen Fortschritt zeigen zu können. Und bis dann wirklich irgendwie was in die Massentauglichkeit geht, ja, I don't know. Ich warte noch auf das erste coole Ding sozusagen. Das ist natürlich aber auch jetzt sehr pessimistisch sozusagen gesehen, weil Social Media hat es ja in irgendeiner Form geschafft, nur irgendwie habe ich das Gefühl, das finde ich jetzt nicht so geil. Aber andere Dinge kriegen das ja im Zweifel irgendwie hin.
Ja, ich meine, das Interessante ist halt, wenn du dir so die Zeitdauer anguckst, wie lange es gebraucht hat, bis bestimmte Technologien quasi in die breite Masse gegangen sind. Dann hast du schon einen Trend dazu, dass es eher schneller geht in letzter Zeit.
Wenn du Handy mit Fernsehen vergleichst wahrscheinlich, mit Fernsehen 50 exakt, Jahre, genau, Handy 20 Jahre gefühlt oder so wahrscheinlich. Ne?
Genau, sowas, ne? Dann auch so weiter in die Historie reinguckt, so wie lange hat es gedauert, bis, also als es das erste Auto gab, ne, wie lange hat es von alle benutzen Pferd ein Auto zu keiner benutzt mehr Pferd, nur noch Autos. Ich glaube, es hat irgendwie 15 Jahre gedauert, dieser Übergang.
Mhm.
Elektroautos ähnlich lang. So, ne, und ChatGPT war, glaube ich, die App, die in der schnellsten Zeit nur überhaupt irgendwie auf 1 Million Nutzer geschafft hat. Ich glaube, es waren irgendwie ein paar Tage oder so. Vorher war es irgendwie, weiß ich nicht, TikTok, ja, weiß nicht. Oder TikTok irgendwie mit, keine Ahnung, 3 Monaten, keine Ahnung, irgendwelche Zahlen. Aber das ist halt alles, vieles davon ist halt irgendwie Software-Welt, ne? Das heißt, du gehst in deinen App-Store, du klickst Download und es ist halt da und das ist halt gelöst. Und deswegen finde ich es halt nochmal eine spannende, jetzt irgendwie die Frage zu stellen, warum dauert es halt eben bei Elektroautos, Robotern, Wärmepumpen halt so lange? Und ich habe halt das Gefühl, dass da quasi die Infrastruktur, wie wir sie in der Softwarewelt haben, einfach nicht so ganz da ist. Die Infrastruktur in der Softwarewelt ist ziemlich geil. Du kannst halt einfach hingehen und sagen, hey, ich brauche gar keinen eigenen Server, ich nutze halt eben die Cloud. So, oh. Zack, hast du einen riesen Computer, der unendlich viel Traffic ab kann, irgendwo einfach eingeschaltet. Und der schaltet sie automatisch ab. Und das heißt, etwas Software zu kreieren und die dann quasi zu verbreiten, ist halt super easy im Vergleich. Ist halt alles da. Dank Amazon und Google Cloud und so ist halt einfach die ganze Infrastruktur gegeben. Es gibt unendlich viele Tools, auf denen du aufbauen kannst. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Du steckst ein paar Sachen zusammen und zack, hast du eine Website gelauncht oder deine App gelauncht und so weiter. Das heißt, da hatten wir halt, ich sagen, einfach so Sachen, die aufeinander aufbauen. Da gibt es diese Library für das und da gibt es schon fertigen Code, den kannst du wiederverwenden. Wohingegen, wenn du halt so in die echte Welt guckst, dann ist halt immer noch so die Problematik, dass du einfach alles irgendwie zusammenbringen musst von der kleinsten Einheit her. Ne? Klar, du kannst sagen, ich nutze die Schrauben von dem Hersteller. Du musst trotzdem irgendwie ein Gebäude hinstellen, was irgendwie, das nicht Menschen weiß ich, behausen kann und dann hast du irgendwie Maschinen, die da rumarbeiten, dann musst du deine Stromrechnung bezahlen, dann musst du irgendwie Güter von irgendwo dahin bringen, damit das zusammengebaut werden kann und so weiter. Ich glaube halt, da ist es einfach nicht das Gleiche, dass du einfach sagen kannst, so, und zack, steht meine Fabrik, so wie du einen Server hochfahren kannst. Und Und selbst wenn deine Fabrik steht, bei vielen Dingen ist es halt so, dass du dann einfach merkst, oh blöd, ich kann ja gar nicht, sozusagen, mein Produkt super günstig anbieten für alle, weil dafür müsste ich eine gigantische Fabrik bauen und ich müsste irgendwo die hinbauen, die Strompreise sehr günstig sind und ich müsste die irgendwo hinbauen, wo ich schnell Zugriff auf Bürostoffe habe und so weiter. Das heißt, das ist die Welt einfach viel, viel komplexer und es dauert einfach viel, viel länger und, und oft fehlt es, glaube ich, auch zu diesem Spirit zu sagen, hey, ich nehme jetzt einfach mal ein Riesenrisiko auf meine Kappe und versuche es einfach mal so eine Fabrik hinzustellen, die das auch kann. Mhm. Und da ist halt irgendwie interessant, weil da kannst du die Sachen besser voraussagen. Also kannst mit viel genauerer, weiß ich nicht, Präzision sagen, wie viele Elektroautos es nächstes Jahr geben wird. Mhm. Weil du heute weißt, wie viele Fabriken gerade gebaut werden, weil du heute weißt, wie ungefähr wie viel Kapazität die ungefähr haben. Mhm. Das heißt, das ist auf jeden Fall leichter. Das ist nicht so, dass auf jeden Fall aus dem Nichts OpenAI kommt, auf einmal ChatGPT launcht und nach in 24 Stunden hast du eine Million User. Das wirst du in so, bei so Robotern so nicht haben. Mhm. Das wirst du Jahre Vorfeld halt schon langsam anrollen sehen und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich denke, wenn wir, glaube ich, diese ganzen coolen Sachen haben wollen, egal ob es jetzt irgendwie so eine Maschine ist, die CO2 aus der Luft zieht, egal ob es jetzt die Wärmepumpe für kleines Geld ist, egal ob es der Roboter ist, der uns alle im Haushalt irgendwie unterstützt, da, wie soll ich sagen, hilft es, glaube ich, wenn halt eben bestimmte Dinge einfach einfacher zu machen sind. Mhm. Und wie gesagt, daher komme ich auf bin ich auf diesen Zug aufgesprungen und gesagt, naja, eigentlich müsste Strom in größeren Mengen günstiger verfügbar sein. Weil das halt oft darüber entscheidet, ob es sich überhaupt nicht lohnt, ob du genug Simulationen fahren kannst, um deine Hardware zu testen, bevor du sie wirklich baust. Mhm. Oder halt, weiß ich nicht, wie lange dauert es, eine Baugenehmigung zu bekommen für eine Fabrikhalle? Die Zeit musste runtergehen und so weiter, damit du halt eben die gleichen Vorteile hast, wie in der Software, das eben sagst, und ja, ich habe die Idee, okay, wir planen das immer kurz und nächstes Jahr steht da die Fabrik und macht halt Wärmepumpen. Ich glaube, das dauert einfach viel, viel länger. Mhm. Und da stehen wir uns halt teilweise, glaube ich, selber im Weg im Sinne der Anforderungen, die wir an sowas haben. Genau, der Regeln. Ja. Und, ja.
Weil das ist das, glaube ich, wo ich gerade auch ein bisschen darauf hinaus wollte, weil ich stimme dir ja grundsätzlich halt zu. Ich bin ja genauso ein Internetkind wie du sozusagen, auch damit irgendwie groß geworden und viel, was man liest und so weiter und so fort. Und ich merke halt immer wieder im Reality-Check, wenn ich mich mit Menschen außer dir unterhalte, dass dann immer so ist, hä, was, wer, keine Ahnung, wie, hä, so.
Ja.
Und das finde ich immer spannend, weil dann denke ich immer so, ach krass, das, was ich jetzt gerade denke, was jeder doch irgendwie so nicht weiß, aber irgendwie sich gerade für interessiert, weil ich denke, dass ich das irgendwie, keine Ahnung, in meinem YouTube-Feed hatte, muss doch jeder das gesehen haben, wie krass das irgendwie jetzt, was da geht.
Ja.
Und dann merkt man so fest, niemand, absolut niemand außer dir quasi. Und dann denke ich immer so, das ist doch sehr weit weg anscheinend noch. Und dann fällt mir immer so Beispiele ein, wie, ich war jetzt letztens hier mit einer Kollegin im Krankenhaus, leider, weil die sich die Achillessehne gerissen hat. Richtig bitter. Und dann sieht man wieder diese Krankenhausrechner und das Equipment in so einem fucking Krankenhaus und denkt so, ja Leute, das kann doch nicht sein, dass ich vor 10 Jahren einen besseren Rechner da bei mir zu Hause stehen hatte, als ihr jetzt hier im Krankenhaus.
Ja.
Und es kann doch nicht sein. Und dann denke ich mal, ne, oder wenn ich mich daran erinnere, als ich damals vor, keine Ahnung, 8 Jahren bei der Polizei war, um hier irgendwie meine Kreditkarte zu melden sozusagen, ne? Und dieser Typ da an dem Windows 99, 98 Rechner sitzt und sagt so, haben Sie eine Antivirus-Software? Ja, Leute. Also, dann brauchen wir doch nicht über Roboter reden. Wenn wir es nicht hinkriegen, irgendwie, keine Ahnung, oder wenn ich es in Schulen mir angucke, wie da Digitalisierung und Unterricht und so weiter, ne, wie das alles da, wie langsam und so das alles ist, das bremst dann immer so mein Tech, positiv gesagt, Enthusiasmus, der mir immer sagt so, ey, was das cool möglich wäre und so weiter und so fort, wo natürlich auch immer so ein bisschen mitschwingt, dieses, okay, was kommt dann auch mit Herausforderungen dafür, ne, also natürlich ist es gerade sehr, natürlich muss man auch überlegen, okay, was bedeutet das, wenn auf einmal alles robotisiert wird und so weiter, aber das ist eine andere Diskussion, haben wir hundertmal schon geführt. Aber wenn man jetzt einfach mal ganz positiv daran geht und sagt, ey, da kommen coole Technikmöglichkeiten und darauf will man sich einlassen, dann denke ich mal, ja, aber die Welt um mich herum ist ja so weit davon weg. Also, selbst wenn ich mir jetzt denke, ich hätte Bock, morgen hier einen geilen Haushaltsroboter in meinem Zimmer zu haben, sozusagen, gibt es wahrscheinlich 99% der Menschen, die sagen, auf gar keinen Fall will ich so ein Ding in meiner Wohnung haben. Ja. Und dadurch alleine werden die ja niemals produziert werden, weil der Markt nicht da ist. Also, wenn das so bleibt, sozusagen, in irgendeiner Form. Das ist das Gleiche wie mit den Masken, was wir jetzt eben erzählt haben, ne? Mit Fahrten zum Mars. Doku gesehen letztens, warum wurden auf einmal keine Mondmissionen und so mehr gemacht? Weil der Hype weg war, weil die Bevölkerung zum Teil, also natürlich auch im Vietnamkrieg und irgendwie halt berechtigterweise sozusagen dann gesagt hat, ey Leute, wir haben gerade andere Themen, können wir bitte jetzt nicht darüber reden, dass wir irgendwie auf den Mond fliegen, können wir nicht erstmal die Probleme hier lösen? Kann ich total verstehen, den Gedanken, nur dadurch haben wir jetzt quasi gefühlt vor 60 Jahren oder so die Mondlandung gehabt, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, und dazwischen ist einfach nichts passiert und wir sind nicht keinen Schritt weiter auf dem Mond sozusagen.
Ja.
Diese ganzen Dinge sagen mir da wieder, ja, ich lasse mich gerne anzünden von diesen geilen Artikeln, die ich da so lese. Aber bevor hier das Siegler Krankenhaus über coole Roboter über die Gänge hat, damit die ihr fucking Personalproblem gelöst haben, dass man nicht 4 Stunden im Wartezimmer sitzen muss, bis irgendwer mit einem redet, davon sind wir ja 100 Jahre entfernt. So. Weil wir ja noch nicht mal jetzt auf dem Stand sind von vor 20 Jahren gefühlt. Und da ist natürlich die Frage, kann das Energiethema und so weiter, ne, was du gerade so ein bisschen aufgezählt hast, werden die auch das so krass upspeeden? Oder wird es quasi nur upspeeden in unserer kleinen Hightech-Welt, Silicon Valley-Blase, slash keine Ahnung was irgendwie Welt und man kann dann da coole Sachen sehen und denken, cool, ich kann jetzt der coole Typ sein, der irgendwie den ersten Roboter hier drin hat für 80 Milliarden Euro, weil der einfach nicht in Serie produziert werden kann.
Ja.
Aber so richtig was bringt, tut es mir auch nichts, weil Ersatzteile gibt es erst, wenn das mehr als 50 Leute kaufen und das tun die erst in 10 Jahren. Also das sind doch mal so ein bisschen die Gedanken.
Nee, ich glaube, also meine Vermutung ist folgende. Folgendes wird, glaube ich, passieren.
Nostradamus.
Auf der einen Seite hast du auf der einen Seite hast du jetzt die Gesellschaft, wie sie halt ist, ne? So Krankenhäuser auf dem Stand von 1950 und whatever. Es stimmt halt auch nicht, es gibt halt auch moderne Krankenhäuser, aber die meisten sind halt ziemlich...
Ich rede so von der, was man so mitbekommt in der Regel, wenn ich jetzt rausgehe, wenn ich jetzt nicht irgendwie in die geile Spezialklinik, whatever gehe. Ne?
Und die Gründe dafür sind nicht eindimensional. Ne? Es ist nicht so, dass es heißt, okay, weil es dieses Gesetz gibt, ist das so. Sondern es ist halt einfach ein Problem, was halt aus vielen Töpfen irgendwie so zusammengekleistert wurde. So. Wie auch immer. Ich glaube halt, strukturell wird sich da nicht so viel ändern, sowohl in dem privaten Segment, also es wird nicht auf einmal jeder sagen, hey, ich hole mir so einen Roboter oder was auch immer, sondern, aber auch gerade nicht in den Institutionen. Ich glaube, das wird lange, lange einfach genauso bleiben, wie es ist. Bis es irgendwann wehtut. Bis irgendwann die Welt um uns herum, wo halt eben Menschen diesen Hype verspüren und diesen Hype quasi auch pushen, auf einmal Dinge tun, die, wo es auf einmal heißt so, oh, was ist denn mit diesem Mittelstand in Deutschland, der so die ganze Wirtschaft irgendwie trägt? Wenn der nicht mehr geile Sachen liefern kann, weil es keinen mehr juckt, so sinngemäß, dann hast du Pain. Dann hast du irgendwie so ein Signal, wo du sagst, scheiße, irgendwas müssen wir anders machen. Und ich glaube, dann kommt halt der Punkt, wo man sich fragt, okay, aber wie können wir denn jetzt eben diese coolen Sachen, die alle irgendwie auf der Welt nutzen, übertreib jetzt extrem, aber ist halt nicht so, aber es ist halt, aber die halt andere Länder vielleicht nutzen, die halt irgendwie cool sind, wie können wir die jetzt auch haben? Und dann wird man halt auf die Suche gehen, was sind denn die Faktoren? Und dann wird man halt viele Sachen identifizieren und viele Sachen halt anfangen zu ändern. Da wird man zum Beispiel sagen, hey, warum dauert es denn so lange in Deutschland irgendwie, weiß nicht, eine Lithiumfabrik aufzubauen? Okay, es gibt so 15.000 gesetzliche Anforderungen. Ja, okay, wir streichen wir die Hälfte. Ah, okay, gut. Wieso ist denn Strom so teuer in Deutschland? Ah, okay, weil wir das halb verstaatlicht haben und deswegen der Markt halt gar nicht sich aufbaut. Okay, lass uns das kippen. Und ich glaube, da wird man halt Sachen rausschmeißen. So nach dem Motto, was hat nicht funktioniert? So ein bisschen evolutionär bedingt, also dieser Ansatz, wird man Sachen rausschmeißen. Und ich glaube, das bedarf halt aber auch irgendwie einer, so eine Art Generationswechsel. Du brauchst halt Menschen, die eben an technologischen Fortschritt glauben, die an die Vorteile sehen. Menschen, die den Hype irgendwie spüren, die müssen halt sagen, hey, Leute, das ist es. So, wir müssen halt in diese Richtung gehen, weil wenn wir das machen, haben wir alle was davon, weil hat jeder so einen geilen Roboter, die müsst alle nicht mehr irgendwie selber irgendwie, den Müll rausbringen, whatever. Und ich glaube, diese Phasen müssen durchlaufen werden, die kannst du nicht skippen. Ich kann jetzt noch so laut hier stehen und sagen, hey, hört mich an, das ist der Weg, kommt, folgt mir und werdet alle heil. Das wird die Leute dann sagen, warum? Wie du auch richtig gesagt hast, so, hey, alles, was gehypt wurde, war irgendwie Scam. NFTs war Scam. Warum ist der Bitcoin-Preis nicht über 60.000? Was soll die Scheiße? und wann kriege ich dann mein Tesla-Update? Warum fährt das nicht von alleine? Und ich glaube halt, dass die Haltung auch nachvollziehbar ist, dass man so ein bisschen müde davon ist und diese Hoffnung verliert, das ist normal. Und ich glaube, man darf sie aber nicht verlieren, im Sinne von, wenn man daran interessiert ist, halt eben diesen Fortschritt dann auch durchzutreiben, da muss man halt dranbleiben. Da muss man sagen, hey, ne? Und ich glaube, das ist halt nichts, was jetzt aktuell im Mindset der Menschen irgendwie natürlich da ist. Wie du gesagt hast, ne? Es ist so die eine Bubble, der eine von 1000, der irgendwie das gut findet, und 999 Leute interessiert es einfach nicht, weil es deren Leben nicht tangiert. Bis irgendwann vielleicht der Krebs kickt und du dir gewünscht hättest, dass dieses Medikament, was vor 15 Jahren versprochen wurde, endlich da ist. So. Und ich glaube, gerade für die Situation, wenn man es halt eigentlich nicht braucht, aber dann doch, oder wenn eben die Erde auf einmal scheiße wird und man irgendwas haben muss, was einem wie den CO2, weiß nicht, Pegel aus der Luft sorgt, wenn man irgendwie merkt, so scheiße, wir hätten jetzt irgendwie, kommt aus Theorie, wir bräuchten eine Rakete, die ihn abschießt, so, dann brauchst du es. Aber das ist wie mit Versicherung. Erst dann, wenn es halt zu spät ist, wünschst du dir, es wäre da. Und ich glaube, das ist halt so.
Und dann enttäuscht sie sich trotzdem. Sorry, ich will hier keine Versicherungswerbung machen. Ihr seid scheiße. Genau.
So, und jetzt die Frage, wie können wir halt eben Dinge halt erschaffen oder halt verteilen, die halt eben nicht so enttäuscht sind wie eine Versicherung, die dich dann trotzdem im Stich lässt. Aber ich glaube halt, der Schmerz muss halt erstmal kommen, bevor halt eben das Mindset sich ändert. Und im Moment beobachte ich halt genau das Gegenteil. Ne? Immer mehr so, weiß nicht, Skepsis und Zweifel, berechtigterweise, weil eben Versprechungen gemacht wurden, die nicht eingetreten sind. Das hilft halt nicht, aber es ist auch nicht, also, ja. Und auch gleichzeitig aber auch die ständige Skepsis an allem. So, oh, aber was hat das denn, was bringt das für Herausforderungen? Was passiert denn, wenn wir auf einmal, weiß ich nicht, das und das einführen in der Medizin? Ist das nicht zu gefährlich? Und also, ich sag nicht, dass alle Regeln blöd sind, aber ich glaube halt, das ist echt. Also ich merke halt in dem Segment halt, wo ich irgendwie beruflich unterwegs war, im Bankensegment, aber auch in der Tech-Branche, es ist so fucking schwierig in Europa. Es ist so fucking schwierig. Eine Bank zu gründen ist hardcore. Seit der Bankenkrise gibt es so viele Regeln, es kommen jedes Jahr neue dazu. Zu Teil auch richtige Anforderungen, also zum Teil halt auch gar nicht Blödsinn, aber es ist halt so, es wird halt mehr, es wird halt, man löscht keine alten Regeln, wenn man neue hinzufügt. So. Und im Tech-Bereich ist das Gleiche. Es gibt eine Datenschutzgrundverordnung, die auch ihre Richtigkeit zu einem gewissen Grad hat, aber auch einfach es super schwierig macht für Unternehmen zu sagen, hey, ich starte jetzt mal ein Unternehmen, weil ich muss gefühlt erst mal ein paar tausend Euro für Rechtsberatung ausgeben. Und andere Länder müssen das halt nicht tun und dann, ja.
Aber
denkst halt so, es ist halt nicht kein Wettbewerbsvorteil, das, was halt passiert, ne?
Das verstehe ich total und bin ja da auch total bei dir in dieser ganzen Tech-Richtung, dass ich mich natürlich, ich weiß doch genau, wenn jetzt morgen irgendwie wieder der richtige Artikel auf meiner Startseite auftaucht, dass ich der Erste bin, der dann auf einmal wieder gehypt ist und sich denkt, yo, was da möglich ist, wie cool das wäre, wenn und so weiter, das irgendwie existieren würde. Aber ich habe das Gefühl, dass das, was wir jetzt gerade so ein bisschen reden, dass ja jede Blase so ein bisschen von sich wahrscheinlich, ne? Wir reden jetzt gerade so ein bisschen aus der Tech-Blase sozusagen, wo wir jetzt sagen würden, gut, die greift aber auch ein in Gesundheit und so weiter und so fort. Klar. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, was du gerade so gesagt hast, erinnert mich total auch an hier Pflegegedöns, ne? So Pflegedienst und Rente und dieser ganze Kram. Ja. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, da könnte Technik in irgendeiner Form langfristig auch die Antwort drauf sein und so weiter und so fort.
Ist die einzige Antwort darauf,
demografisch gesehen. Könnte man zumindest irgendwie vertreten, diese Sichtweise. Aber ich verstehe dann eben auch, da wie die Leute, wenn man sagt, okay, du hast gesagt, der Leidensdruck ist halt quasi nicht hoch genug sozusagen.
Ja.
Aber gerade in der Pflege habe ich das Gefühl, dass, so wie ich das mitbekomme von Leuten, die alt sind, aber wenn ich dann eben mit Leuten wie meinen Eltern oder wenn die von Leuten erzählen, habe ich das Gefühl, der Leidensdruck ist wahnsinnig hoch. Und trotzdem passiert da quasi nichts. Ne? Wenn wir jetzt über so Krebspatienten und solche Sachen sprechen oder wenn wir, keine Ahnung, Klima, so, das ist ja genau was hier auch so quasi Klimaaktivistinnen und Aktivisten genau das Thema, dass sie sagen, ey Leute, der Leidensdruck ist doch schon sehr groß und wenn ihr das noch nicht checkt, das Problem ist, wir werden an einen Punkt kommen, wo der Leidensdruck auf einmal so groß ist, dass wir es nicht mehr umkehren können. Dann haben wir ein richtiges Problem, sozusagen. Und trotzdem passiert gar nichts. So, und dann denke ich mir, ja gut, aber da passiert doch irgendwie immer gar nichts.
Ich stimme dir nicht zu. Ich glaube, der Leidensdruck in der Pflege ist nicht so groß, wie alle sagen. Er ist da, aber ist nicht so groß, dass Leute über ernsthafte Lösungen nachdenken.
Ja, weiß ich. Also ich habe das Gefühl, wenn man sich Interviews mit Pflegekräften und so weiter anhört, dann ja, schon.
Die Leute strugglen, AF, aber sie machen trotzdem diesen Job.
Ja. Also meinst du, wenn jetzt zum Beispiel, gerade sind groß viele Lehrerstreiks zum Beispiel, heute oder morgen ist, glaube ich, wieder ein großer Streik und so. Meinst du, dass es quasi nur über Streik und Verweigerung und Ausfall quasi funktionieren kann, sozusagen?
Ja, okay. Ja. Exakt. Weil dann spürst du den Druck.
Okay.
Weil, ja, jetzt beschwert sich jeder. Mhm. Aber wenn ich jemanden höre, der sich beschwert und im nächsten Moment denke ich über meine eigenen Sorgen nach, habe ich diese andere Person instant vergessen.
Mhm. Aber es ist ja trotzdem irgendwie, verstehe ich, will ich dir auch zustimmen, dass das ein Mittel ist sozusagen. Aber es ist natürlich total perfide oder total gemein in dieser Branche sozusagen. Bei der Tech-Branche ist halt egal, ob der Code irgendwie weiterprogrammiert wird oder nicht, um es mal ganz hart jetzt sozusagen. Aber wenn ich in der Pflege sage, ja, ich mache jetzt einfach nichts mehr, und dann stirbt da irgendwer sozusagen. So,
exakt.
Das ist ja total die fiese Zwickmühle. Das ist ja super asozial, exakt. Wenn man sozusagen den Menschen sagen, ja, ihr habt da nichts anderes als zu streiken, lasst die Leute sterben, so. Damit sich was tut. Das ist ja irgendwie scheiße.
Ja, aber, gut, das ist jetzt nicht schwarz-weiß. Du kannst jetzt auch, kannst auch irgendwie protestieren, ohne dass Menschen sterben.
Absolut.
Nee, trotzdem, der Punkt ist halt, es gibt wenig Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Du kannst eine Preisschraube drehen. Das ist das, was eigentlich alle verlangen, aber keiner bereit ist zu tun. Also alle sagen, Pflegekräfte bräuchten eine bessere Bezahlung und dem stimme ich auch zu. Aber gleichzeitig haben wir eine Preisdeckelung gesetzlich, die sagt, hey, wir haben hier so ein Pflegesystem und wir haben eine Pflegeversicherung staatlich gesehen, deswegen können wir da nicht unendlich die Preise hochsehen. Also es gibt halt diese zwei Klassengesellschaften in dem Sinne. Leute, die halt Pflege brauchen und sie in irgendeiner Form auch kriegen, sofern irgendwie Kapazitäten da sind, Leute, die halt sich das leisten können und halt, und das heißt, der Markt ist halt nicht frei, der ist halt hart reguliert und du hast halt demografischen Faktor auf der anderen Seite, der halt sagt, hey, warte mal, es gibt immer mehr alte Leute und es gibt immer weniger junge Leute und die jungen Leute, die halt kommen, die haben eine Option, die sagen halt, naja, im Zweifel will ich nicht in der Pflege arbeiten. Das heißt, du hast einfach ein Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage, was halt enorm ist und enorm auseinanderdriftet. Und jetzt kann man da zwei Dinge tun und sagt, okay, wir lösen die Preisdeckelung auf und erlauben sich dem Markt irgendwie zu finden. Aber die logische Konsequenz wird sein, dass Pflegekräfte sagen, hey, ich will mehr verdienen, was ihnen noch zusteht. Aber dafür muss auch dann mehr zahlen. Und das ist halt die Frage, wie viel bin ich denn bereit, für meine Großeltern oder sonst wen zu zahlen, die in Pflege müssen? Und ich glaube, da hast du auf einmal das Dilemma, was dann kommt, weil Individuen dann sich die Frage stellen müssen.
Haben wir den Film zusammengeguckt?
Ich weiß gar nicht mehr so genau. Kann ich und will ich mir das leisten? Das heißt, wir haben auf der einen Seite, sagen alle, ich finde es halt blöd, wie es ist, aber die Realität, wie sie aktuell wäre, nämlich wir haben zu wenig Menschen, also die pflegen können, wollen und zu viele, die halt Pflege bedürfen. Wie können wir diese Lücke schließen? Und auch selbst, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt alle oder nicht viel Geld, wir können jetzt, ne? Wird es ja trotzdem nicht so sein, dass auf einmal jeder sich zum Pfleger umschulen lässt und jeder zu Pflegekraft wird. Das heißt, wenn jetzt nicht aus Wunderhand auf einmal die Anzahl der jungen Menschen enorm zunimmt und die der alten Menschen enorm abnimmt oder sich halt irgendwo im Gleichgewicht findet, dann hast du immer diese Lücke.
Hm.
So blöd es halt klingt. Und da ist halt das, was ich glaube, ist halt, naja, gut, du kannst halt verschiedene Dinge tun. Du kannst halt versuchen, ganz viele junge Menschen zu bekommen.
Zu produzieren.
Ja, macht Babys oder halt lass halt Leute halt kommen, die halt pflegen wollen, so aus dem Ausland. Oder du sagst halt, du findest halt eine Lösung, wie Menschen Pflege bekommen können, die nicht als Input den jungen Menschen hat, der pflegen kann. Und deswegen, ich glaube halt eben, wenn du sagst, du willst halt Pflege für alle zugänglich machen und für alle leistbar haben, brauchst du eine technische Lösung. Weil das ist die einzige Ressource ist, die du skalieren kannst, die nicht sagt, ich bin müde, ich brauche mehr Gehalt und ich
mache jetzt Feierabend. Als Substitut zum Menschen quasi sozusagen, ja.
Oder als Ergänzung halt zu einem Menschen, ne? Ich glaube halt nicht, dass die Lösung ist, dass auf einmal nur noch alle Roboter uns irgendwie hin und her schubsen, so wie in so irgendwie Dystopien, aber ich glaube halt gerade da in der Pflege kommst du halt nicht drum herum, dass man sagt, hey, ja, da tut der Roboter Dinge für einen. Ob es jetzt die Reinigung des Zimmers ist, ob es jetzt dabei unterstützt, halt Menschen irgendwie zu heben oder denen irgendwie Stütze zu geben. Vielleicht auch einfach jemand, also Roboter da ist halt, um halt einfach Menschen halt Arbeit abzunehmen, damit die halt eben mehr kommunizieren können, mehr halt, weiß nicht.
Ne? Wenn ich also, ein Beispiel halt, geben darf, genauso, ja. wie gesagt, wir waren im Krankenhaus, zum Beispiel, wir haben irgendwie 3 Stunden gewartet und dann wurden wir zum Blutdruckmessen da reingewunken und dann hat diese Manschette drum gemacht, fertig, und dann musst du wieder 1 Stunde warten, sozusagen. Genau diesen Schritt, das macht ja gar keinen Sinn, und diese Frau war super unfreundlich, überlastet ohne Ende wahrscheinlich und so weiter, aber genau das kann ja vorher alles schon laufen, automatisch, da ist ja nichts, wo man auch sagen muss, oh, da ist aber der Patientenkontakt total wichtig oder keine Ahnung was, sondern dadurch sollten ja dann Kapazitäten frei werden, damit Menschen mehr Zeit, Lust und so weiter haben. Das habe ich ja bei Chiara im Krankenhaus gemerkt, als sie wegen des Beines im Krankenhaus war, dass man das Gefühl hatte, die haben alle nur 3 Minuten Zeit für irgendwelche Fragen, aber wenn die quasi die Entlastung haben würden durch, weil man ja schnell mal, wie du gesagt hast, man macht ja schnell diese Dystopie mit, okay, da sind ja keine Menschen mehr im Krankenhaus und alles ist automatisiert und es sind Fließbänder und du bist da durch. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass die Menschen, die da 24-Stunden-Schichten schieben, vielleicht nicht mehr 24-Stunden-Schichten üben müssen, sondern irgendwie 18-Stunden-Schichten, weil die anderen 6 Stunden Paperwork ist oder irgendein Bullshit ist, der denen einfach super schnell abgenommen werden kann, dass die halt die Sachen machen können, wo sie einfach besser noch, wie auch immer, als jede Maschine sozusagen sind im Menschenkontakt und dafür einfach mehr Ruhe und Zeit haben, weil es bringt ja auch niemandem was, diese überlasteten, schlecht gelaunten Menschen da zu haben. Dann habe ich im Zweifel sogar wirklich lieber vielleicht eine Maschine, die mir auf die Schulter klopft und sagt, es wird schon wieder, besser als jemand, der nicht mal mich anguckt, wenn er mit mir redet und irgendwie mich 1 Stunde sitzen lässt.
Ja, ohne Scheiß, aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist ja doch so viel geiler, wenn Menschen viel besseren Zugang zur Gesundheit hätten. Und alles, was du beschrieben hast, diese ganzen Standardprozesse, die du als, sagen wir, im Rahmen dieser Anamnese und so machst, ne, so nach dem Motto, ne, wer bist du, ne, was hast du für Erkrankung und was hast du vielleicht für ein aktuelles Symptombild? Ja. So. Okay, die Technik ist wahrscheinlich fast schon da.
Jede Apple Watch kann das gefühlt. Die meisten
Sachen. Gibt ChatGPT noch 2 Jahre ungefähr, bis es irgendwie ein bisschen mehr kann, dass eben so ein bisschen da die Varianz irgendwie rausbricht. Und gibt halt, wahrscheinlich gibt es Maschinen, die halt viel automatisch erledigen können.
Wenn ich da nochmal kurz anhaken darf, um das zu ergänzen, und das würde ja unterstellen, dass jetzt die Menschen das immer alles perfekt machen, sozusagen. Und bei Menschen ist ja auch Varianz und Fehlerquote sozusagen drin. Also man darf ja auch dann nicht den größeren Anspruch an etwas anderes haben, was jetzt ja schon nicht funktioniert, weil Menschen überlastet sind, sozusagen.
Aber Aber angenommen so, in, sagen wir in 2 Jahren, gibt es relativ gute Technologien, die man nur rekombinieren müsste, wo man sagt, okay, du meldest dich an Anfang, du sagst einer Maschine, weiß nicht, wer du bist, was du hast, du redest einfach auf die eine und erklärst dir, und die stellt dir Fragen. Das heißt, der ganze Aufnahmeprozess kann, anstatt eine Person gleichzeitig, kannst du vielleicht 20 Personen gleichzeitig aufnehmen, weil du halt nicht nur eine Person an der Rezeption hast, sondern 20.
Vielleicht machst du es vorher schon mal hin in deiner App, whatever.
Oder das, ne? Dann geht's weiter, okay, Menschen, die, weiß nicht, in diese Kategorie fallen, werden direkt in so ein Röntgenzimmer geschickt oder was auch immer. Die kriegen da ein Blut ab. Und warum muss da ein Mensch sein, der sagt, hier, stell dich dahin, ich drück ein Knöpfchen? So, das kannst du zu vielen, vielen Großteil kannst du es automatisieren. Und dann hast du diesen ganzen Prozess der Priorisierung. Auch das kann eine Maschine wahrscheinlich super gut, weil es sagt, oh, die Vitalwerte von dem Patienten sind echt scheiße. Der Arzt, ja, da kommt jetzt jemand zu dir. So, hier sind alle Informationen, die du brauchst, mach halt. Und das ist ja alles keine, wie soll ich sagen, krasse Science-Fiction, dass alles nicht möglich wäre. Aber was jetzt sein muss, ist, müssen halt irgendwie sagen, okay, ist uns Gesundheit wichtig in Deutschland? Beispielsweise ist es an anderen Ländern die gleiche Frage, ist an anderen Ländern viel schlimmer. Aber in Kanada ist ganz nice, da wirst du jetzt einfach, wird dir geraten, willst du dir dich das Leben nehmen, so in vielen Fällen. Aber das ist ganz dystopischer, krasser Schritt. Egal, worauf ich hinaus will, ist.
Vertag mir die nächste
jetzt Folge. Kein Scheiß, aber da müssen wir uns halt die Frage stellen, so, hey, was ist uns jetzt gerade wirklich wichtig und Wo reden wir nicht nur darüber, dass es uns wichtig ist, sondern was ist uns wichtig? Und dann muss man sich die Frage stellen, warum hat denn nicht jedes Krankenhaus diese ganze Technik? Woran scheint das gerade? Und wie können wir sicherstellen, dass es eben den Weg dort reinfindet? Und ich wette mit dir, also vieles liegt nicht daran, dass es die Technik nicht gibt oder dass es teuer ist, sondern weil Menschen sich nicht auskennen, weil Menschen keine Zeit haben, über sowas nachzudenken und weil Menschen das einfach nicht machen können, ohne halt einen Riesenberg an Dingen erstmal abarbeiten zu müssen. Sowas wie, ja, okay, wie solche Anekdote. Ich war vor einer Woche oder vor 2 war ich mal freitags in einem Brauhaus mit ehemaligen Arbeitskollegen. Richtig geil, richtig so.
Schön Ü30-Shit, ja.
Ja, Weihnachten. Jedenfalls, der eine arbeitet für oder hat gearbeitet für irgendeine Tochterunternehmen von Siemens. Siemens hat den riesen Medical Care Sparte. Also die machen
stimmt
für Krankenhäuser.
Die Bildschirme bei meinem Zahnarzt sind davon, aber die sind auch schon 40 Jahre alt.
Ja, und der hat mir erzählt, was für einen Standard man verwendet für Datenspeicherung von Patientendaten. Und der Typ ist Mitte 40, hat 25 Jahre Berufserfahrung, ist ein gelernter Programmierer, also wirklich, kann ich aus erster Hand sagen, der weiß, wie man Code schreibt. Er meinte, er hat's nach einem halben Jahr aufgegeben. Er meinte, es war so komplex von den Anforderungen und es war so ein beschissenes System, aber das ist halt der Standard in der Branche, dass er gesagt hat, so, ich kann euch irgendwas hier bauen, aber gut ist nicht. Das hat quasi aufgegeben. Und,
das heißt, er kann gar keine gute App sozusagen für die Systeme im Krankenhaus sozusagen bauen, weil der Code so spaghetti ist quasi. Das ist nicht, das ist kein
Sinn. Es gibt so ein strenges Korsett quasi in Anforderungen. Ich weiß nicht, woher die kommen. Kann sein, dass das gesetzliche Anforderungen sind. Kann auch sein, dass es einfach nur der Industriestandard ist oder eine Mischung aus beidem. Aber jedenfalls, wenn du lesbar sein willst für bestimmte Software, die es schon gibt, musst du deine Datenbank nach einem bestimmten Schema strukturieren.
Ja.
Und dieses Schema ist so halb standardisiert. Aber du weißt halt nicht, was da auf der anderen Seite sitzt. Deswegen musst du irgendwie es hinkriegen, es so standardnah wie möglich zu halten, oder dass es dafür konkrete Leitfäden oder Vorgaben gibt. Und dann geht es um so Sachen wie speicherst du einen Patienten? Wie speicherst du Symptome? Wo hängt quasi das Symptom? An der Krankheit oder am Patienten? Also so richtig banale Sachen, wenn du jetzt überlegst, hey, kann doch nicht so schwer sein, pack's halt irgendwo hin. Aber nein, da fehlt's einfach, oder ist einfach dieser Prozess so verkrustet und so festgefahren. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es jetzt liegt, ob es an der Gesetzeslage liegt oder an dem Industriestandard, aber ja.
Das Spannende daran ist doch auch, so wie das jetzt klingt, das ist ja nicht mal super sicher, weil das wahrscheinlich so alter Kackcode sozusagen ist.
Nee, jetzt der wird nicht gelauncht, das ist der
Punkt. Ja. Ne, weil man könnte jetzt ja sagen, okay, bei Patienten sind so Personen sozusagen Daten, da möchte man auch den höchsten Standard haben sozusagen. Aber wahrscheinlich ist der auch so veraltet oder so, keine Ahnung was, dass das nicht mal der sicherste, coolste Weg sozusagen ist, sondern der ist einfach nur alt und funktioniert. Und wenn man es jetzt aufs Neue übertragen würde, dann sagt man, aber das wäre vielleicht nicht so sicher und unterstellt aber dann dem Alten, dass es irgendwie total sicher wäre. So wie diesen fucking 98 PCs bei der Polizei. Und ich so,
nee. Ja. Aber das ist der Punkt ist, jetzt sagen wir zwei, fuck it. So, wir nehmen unser gesamter Spartes und bauen da jetzt so eine geile Maschine.
Gut, ich habe 5 Euro.
Machen wir nicht. Ja. So, warum? Wir kommen gar nicht erst dahin. Also, selbst wenn wir beim Krankenhaus vorsprechen, sagen wir haben diese Wundermaschine gebaut. Das ist, ja, Moment, aber seid ihr denn nach dem und dem Standard zertifiziert? Seid ihr denn akkreditiert von Verband XY, was weiß ich? Du kommst gar nicht durch. Selbst wenn du baust du baust Jesus als Maschine. Entweder tust du Wasser rein, es kommt Wein raus, oder Krankheit rein und Gesundheit raus. So. Keiner wird es dir abkaufen, weil es heißt, ja, müssen wir erstmal prüfen, 3 Jahre. Und das ist jetzt kein Gehate im Sinne von, oh, das ist alles so doof, sondern es zeigt einfach nur, wie so banale Kleinigkeiten in Summe einen komplett ausbremsen. Von der Technologie, die du nutzen darfst, die halt für die Tonne ist, von den, wie soll ich sagen, regulatorischen Anforderungen, die du erfüllen musst, damit du überhaupt in diesen Markt eintreten kannst, von der Adaption, weil Krankenhäuser werden halt eben von in der Regel irgendwelchen Trägerschaften gemanagt. Und entweder ist der Träger smart oder es ist die Kirche oder irgendwer anders, der nur Gutes will, aber halt, wo halt Leute sitzen, ist kein Vorwurf, aber wo halt Leute sitzen, die halt einfach aus einer anderen Zeit stammen und die halt wahrscheinlich sagen, wir wollen das Beste für die Leute, aber die wissen nicht, was das Beste ist. Mhm. Und die denken halt eher so, hey, Hauptsache, wir können jetzt 60 Leute versorgen. Und die haben gar nicht die Ambition zu sagen, wie können wir 6.000 Leute am selben Tag versorgen. Und ich glaube, am Ende des Tages wollen, glaube ich, die meisten Leute wollen das Gleiche. So, bessere Pflege für mehr Menschen, bessere Gesundheit für mehr Menschen, bessere Luft für mehr Menschen. Aber wenn es um die Frage geht, wie kommen wir dorthin, dann ist halt oft so, ja, lass mal streiken.
Ja.
Lass mal Klimawandel streiken. Und das ist auch okay, aber es hilft halt nicht. Und es wäre halt viel, viel, ich persönlich fände es halt viel, viel geiler, wenn halt Leute sagen, hey, komm, lass uns mal so ein bisschen aufräumen, welche Gesetze ergeben Sinn, wie können wir Energie günstig machen, wie können wir halt Regularien einfach mal wegtun, ohne dass jemand Schaden nimmt. So, lass uns ein bisschen mutig sein, lass uns mal ein bisschen was riskieren. Weil ich glaube, wenn wir nichts riskieren, dann ist so, dann siehst du den Eisberg und du fährst drauf zu. So. Du siehst so, oh, alte Leute werden mehr, Pfleger weniger. So, du weißt, es knallt. Jetzt können wir sitzen und warten. Oder wir sagen, hey, okay, fuck it, wir müssen das komplett restrukturieren.
Also das Interessante aber ist ja so ein bisschen, dass du hast ja gerade so ein bisschen beschrieben, dann kommt der junge Willi mit dem jungen Max dahin und wir sagen, wir haben die geile Idee für Krankenhäuser. So, wir wollen was bewegen. Und wie krass musst du dich finden mit Mitte 20, Anfang 20, dass du den Rückschlag abfängst, wenn die dann sagen so, nee, nette Idee, so, aber kommt eh nicht, funktioniert eh nicht, weil, was du gerade gesagt hast, wir müssen erstmal Regularien ändern und das muss das irgendwie erst dann, also das ist ja das Problem, man kann jetzt ja quasi der Generation so nach uns oder unsere Generation auch vorwerfen so, hey, ihr müsstet doch nur coole Ideen liefern sozusagen, aber das Problem ist ja, das ist ja so wie so ein Teufelskreis, die Ideen, die Leute dann vielleicht haben, werden dann schon im Keim erstickt durch das System, das es gerade quasi gibt, das heißt, wie willst du, das heißt, du kannst ja quasi nur darauf hoffen, das klingt so gemein, dass irgendwann alte Generationen rausfaden aus dem System und junge da automatisch irgendwie reinkommen und dann das funktioniert. Aber dass du jetzt sagst, mit reiner Willenskraft und reiner Energieleistung ist es ja fast unmöglich. Ich möchte natürlich jetzt nicht die völlige Hoffnung da nehmen, aber es klingt trotzdem so wie, selbst wenn ich geile Ideen habe, alles sauber aufstelle, wer bin denn ich, der so ein crazy Ego hat, der dann sagt so, ja, aber ihr seid das Problem, Krankenhäuser, und nicht meine Idee. Und jetzt gehe ich irgendwie an den obersten Gerichtshof und klag da irgendwie geile Sachen ein.
Das funktioniert
nicht. Das funktioniert ja nicht. So, ne?
Nee, aber das Interessante ist halt, das ist halt, was mich, das baut bei mir halt längerfristig halt so Frust auf. Es ist ja nicht so, dass diese Menschen, die geile Ideen haben und ambitioniert sind und sich geil finden, die hören ja nicht dann auf. Die sagen ja nicht, okay, hat nicht geklappt, ich gehe zur Sparkasse. So, was machen die Menschen? So, die sagen, hey, warte mal ganz kurz, Singapur, richtig geil. Mhm. Ich kann es dort bauen. Da kann ich die Maschine bauen. Und da gibt es auch, weiß ich nicht, einen Markt für. Was mache ich da? Und schubs, weg. Mhm. Die haben vielleicht irgendwann sagen, vielleicht, ja, okay, ich baue es halt da, skaliere das in Asien, bring es halt wieder zurück. Aber es ist so, du hast ja trotzdem deinen Weg.
Wenn, also genau. Leute, ich glaube, es sind auch nicht viele sozusagen, aber die
minus die entscheiden. Ja, ich sagen, dass die halt eben, weiß nicht, das Röntgengerät erfinden oder die Waschmaschine, Mikrowelle und alles, was wir heute gerne so nutzen, dass die machen es halt irgendwo anders. Und dann dauert es halt, dann kommt es halt irgendwann wieder zurück. Aber du hast halt, das ist so ein bisschen, ich vergleiche das halt oft mit Estland. Ne? Da gibt es halt total, da gibt es halt ein ganz anderes Backup vom Staat auch. Und ich sag nicht, der Staat muss das lösen. Ich sag nur, der Staat muss an vielen Stellen halt das einfach möglich machen oder es halt nicht blockieren. Es ist nicht Aufgabe des Staates, irgendwie Gesundheit zu fixen, sondern lass die Leute halt machen, so ein bisschen mehr als jetzt vielleicht. Und dann vergleich das mit Estland und da ist halt oft so, dass da war es halt so surreal einmal. Ich war da auf einer Konferenz, so eine Startup-Konferenz, da steht da der Verteidigungsminister im Raum und erzählt so und fragt so, ja, aber jetzt redet ihr hier so über Hard-Tech und so Deep-Tech-Shit und so, weiß ich nicht, so Technologie, die wir auch im Militär benutzen könnten. Was können wir tun, damit ihr das schneller bauen könnte oder was wie kann man euch supporten? Und ich dachte mir so, boah. Also,
ja, oder ehrlicherweise davon, ob ich das
Thema unterstütze.
Habeck und Scholz gehen auf die Gamescom und sagen, was können wir für die deutsche Spielindustrie machen? Die Frage ist nur, tut sich wirklich was? Also, ich glaube, in Deutschland
passiert nichts. Aber da ist halt, da hast du wenigstens noch das Gefühl, und das soll jetzt kein Bashing sein, sondern einfach nur, da fühlt es sich so an, als würde das Gespräch irgendwie auch zu etwas führen.
Okay.
Ja. Weil da merkst du es halt auch, ne? Da gibt es halt, zum Beispiel gab es halt, was super interessant war, war diese ganze Thematik um hier Scooter und sowas und Ride-Hailing und halt diese ganzen Sachen, wo man sich ja heute noch streitet, wollen wir E-Scooter an den Straßen und so weiter. Aber das war halt, da war das Mindset ein anderes, was, okay, wir haben hier ein Unternehmen, das kommt aus Estland, das Bolt, ne, die machen diese Scooter. Lass uns wenigstens unsere Hauptstadt richtig geil machen. So, lass uns mit denen gemeinsam überlegen, wie wir das halt hier cool machen und ob ich was jetzt irgendwie, also unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie einfach aus Prinzip, damit halt das Unternehmen das bei uns ausprobieren kann und wenn die nach Berlin gehen, wissen die, was läuft. So. Und das wäre halt, glaube ich, ein Mindset, wo du halt sagst, okay, dann kriegt, also mit diesem Mindset plus, wenn du halt sagst, du schaffst es, dass die Leute nicht weggehen müssen in andere Länder, weil es nur da geht, glaube dann haben wir halt, dann ist es einfach cooler, wenn du seinen Nachbarn siehst, sag, ey, ich habe voll das geile Unternehmen gegründet, geil, das macht jetzt irgendwie, wir haben jetzt 5000 Pflegeroboter gelauncht gestern. Nice. Geil. Könnt ihr noch mehr? Kann ich hier für private Dinge buchen? I don't know. Aber
das wird eh davor passieren.
Ja. Nicht, aber ja. das fände ich halt einfach eine coolere Bubble.
Ja, also ich muss sagen,
einfach persönlich fände ich einfach cooler, wenn es um mich herum so wäre.
Verstehe ich total, haben wir ja häufig. Ich habe trotzdem noch so ein bisschen dann immer die Sorge, dass wir da von den ganzen coolen Leuten sozusagen ausgehen in irgendeiner Form. Und die Frage, die ich einfach nicht beantworten kann, und da kann man immer noch sagen, das Risiko muss man im Zweifel eingehen, ist, wie viel Atombomben haben wir dabei, so ungefähr, ne? Also, wenn wir jetzt sagen, wir wollen irgendwie, wir sind so ein bisschen Anti-Regularien und sagen, es ist alles so überreguliert und wir wollen es irgendwie anders haben, dann ist immer, das ist ja so ein bisschen das, da bin ich selber auch als Biolehrer in gewisser Form befragt. Gerade ist der Klimagipfel sozusagen, ne, wenn man das so ein bisschen mitverfolgt, dann ist ja quasi die Meldung, ja Leute, 1,5 Grad haben wir verkackt, so, wir werden einfach super Mass Extinction haben schon zu gewisser Weise. Wir laufen gerade auf das 3 Grad Problem so ein bisschen eher zu in den nächsten 30, 40 Jahren. Eigentlich ist GG well played, die Message so ein bisschen. Und dann frage ich mich immer, fuck, jetzt habe ich den Punkt vergessen, scheiße. Dass man dann sagt, okay, wenn wir uns jetzt so darauf konzentrieren und sagen, okay, wir wollen ein bisschen mehr Wilder Westen, positiv gesagt, also ne, im Sinne von alles ist irgendwie möglich und wir wollen so ein bisschen wegen Regularien und Datenschutz Scheiß drauf, frage ich mich immer, wie viel, wenn man das jetzt aus der rein positiven Sicht sieht, die wir dann gerne auch haben, also ich ja auch gerne mitgehe, frage ich mich immer, aber gibt es dann nicht doch im Zweifel dieses, also ich finde das immer, das ist das Greifbarste für mich in diesem abstrakten Szenario, alle rich people können sich XY leisten und poop, also dass wir diese ganzen Sci-Fi-Szenarien von Ready Player One, das war's, was mir nämlich eingefallen ist, nimm Elysium, diese super Zwei-Klassen-Gesellschaft noch viel krasser, weil Technik sich eben nur bestimmte Leute leisten können. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn Energie aber nichts mehr kostet und so. Also man kann halt immer bestimmte Parameter verstellen, die können die Dystopen, können die in ihre Richtung verstellen, dass man sagt, naja, aber was ist, wenn das doch nur die Reichen können und so weiter, dann ist das alles schön und gut, aber eigentlich haben wir dann irgendwie einfach Poor People ausgelöscht und wir haben ein Problem sozusagen. Da kann man natürlich sagen, aber naja, was ist, wenn wir den einen Schalter aber so drehen, dass Energie nichts mehr kostet und eigentlich Geld wenig Rolle spielt sozusagen, dann ist wieder alles cool, aber was ist, wenn dann das und so. Das ist so ein bisschen immer meine Sorge, wenn ich hier voll folgen will mit diesem Gedanken,
ja.
Das sollte, wir haben zu viele Regularien, es sollte einfach anders sein, es sollte weniger sein und so weiter. Aber das ist wahrscheinlich auch nur, weil das für mich dann so abstrakt ist, das Szenario, dass es bei mir dann sehr binär wird, sozusagen, weil ich die Nuancen nicht in der Kleinstform greifen kann, weil es einfach, das kann ja niemand. Also, könnten wir Nostradamus sein. Können wir halt nicht, sozusagen. Ne?
Ja, und das Interessante ist halt, wenn man sich Regularien anguckt, dann scheint es irgendwas, für die meisten irgendwas sowas ganz Abstruses, nicht Greifbares, irgendwas, das schwebt so in der Luft und schützt uns alle vor irgendwas. Oft sind das einfach nur 1000 Kleinigkeiten, die im Alltag deine Aufmerksamkeit bedeuten. Sowas wie, in der Bankenwelt war es so, oh, du musst einmal am Tag einen bestimmten Report erstellen für deine Bank. Den musst du an deinen Geschäftsführer schicken, der muss den als gelesen markiert. Du musst bei GDPR musst du deine Datenschutzerklärung auf deiner Website aktuell halten. Immer wenn du ein neues Tool einführst, musst du gucken, ist dieses Tool, also ist das, wo wird das gehostet? Ist dieses Land auf der aktuellen EU-Liste für okay Länder oder nicht okay Länder? Und je nachdem musst du dann eine Passage in deiner Datenschutzerklärung ändern. Und aber dann deine Kunden E-Mail schicken und sagen, ich habe die angepasst. Das sind Regularien, die ist doch nicht schlimm, das macht man ja einmal, dann weiß man Bescheid. Nee, 1000 von diesen Kleinigkeiten bremsen dich enorm aus. Oder, jetzt kommt der andere Punkt, du musst halt Leute haben, die das für dich machen. Oder du musst Software kaufen, die das für dich macht, was dein Produkt teurer macht. Aber das heißt, wir haben das so es bläht einfach nur die Preise von allem auf und macht einfach alles langsamer. Und das über Zeit baut sich auf,
wird aber groß. Aber wer sagt denn dann, also da bin ich total bei dir. Ich glaube nicht, dass Cookie-Banner die Welt retten, so.
Null.
Sozusagen. Ne? Also da bin ich 100% bei dir. Die Frage ist dann, wer zieht quasi die Grenze? Wer sagt denn dann, das sind die Billo-Regularien, scheiß auf die.
Ja.
Und was sind aber dann die Regularien, die Racial Profiling verhindern, sozusagen, wenn wir jetzt sagen, ja, aber scheiß doch mal auf die Regeln, sollen doch, wenn die Verbrecher früher erkannt werden können, ist das doch voll smart und voll cool, also lass doch irgendwie tech-freien Lauf, lass doch irgendwie wie in London die Kameras überall sein, lass doch dann irgendwie geil, quasi Früherkennung, also dieser Step von, wir gehen diesen einen Schritt hin zu, ja, dann machen wir, der nächste macht ja auch Sinn, ach komm, dann können wir das nächste, das ist dann die Frage, wer ist dann das Gremium oder wer sagt dann, Naja, die Regularien greifen jetzt aber nicht an, sozusagen, weißt du?
Genau das ist ja das, was wir in unserem Setup der Demokratie versucht haben auszubalancieren. Indem wir gesagt haben, es gibt Gewaltenteilung. Nur weil du das als Gesetz gut findest, muss es nicht gleichzeitig legal sein, weil da gibt es nämlich noch ein Grundgesetz, was deine Gesetze quasi challenged. Mhm. Da gibt es ein Gericht, was sagt, hey, ist das okay oder ist das nicht okay? Im Zweifel, wo man halt sagen kann, hey, ich als jemand, der hier so Teil hat, challenge das und dann wird das gechallenged und dann wird es auch Gesetze geben, die wieder rückgängig gemacht werden. Genauso gut kannst du jetzt auch hingehen und sagen, hey, Moment mal, diese Regulatorik ist gegen das Grundgesetz. So. Problem ist halt, das Grundgesetz ist so allgemein gefasst, dass du halt schwer halt oft sagen kannst, ist das wirklich notwendig? Das heißt, du musst schon quasi eine treibende Kraft haben, die sagt, hey, Moment mal, das sind einfach zu viele Regeln, wir machen jetzt ein bisschen weniger und reflektieren das. Und das kannst du halt auch nur reflektieren im Diskurs, wenn du dich hinsetzt und sagst, Moment mal ganz kurz, jetzt nehmen wir irgendeine Industrie und sagen, okay, was sind unsere Ziele? Was wollen wir hier eigentlich als Gesellschaft erreichen? Und wie priorisieren wir diese Ziele? Und wie können wir sicherstellen, dass wir diese Ziele auch irgendwie erreichen? Und welche Gesetze helfen diesen Zielen irgendwie näher zu kommen? Und welche Gesetze hindern uns dabei? Und ich glaube, das ist halt der Punkt, an dem wir uns halt oft streiten, weil viele Menschen sagen, naja, aber wir haben einen Zielkonflikt. Auf der einen Seite, die sagen halt, ich will lieber das Klima schützen und Sicherheit haben, weil ich habe Angst. Und die anderen sagen, ja, Moment mal, aber wenn wir jetzt Wilder Westen machen, kommen wir schneller an eine Lösung fürs Klima und hab bitte keine Angst. Und ich glaube, das ist dieser kulturelle Konflikt, der einfach vorherrscht. Aber im Grunde genommen, die Instrumente sind halt da. Ne, also du hast halt auf die Gewaltenteilung, das ist die Verfassung und du hast auch die Möglichkeit der freien, wie sagt man, wir hatten das, glaube ich, der freien Koalierung oder so, Koalitionsbildung. Mhm. Also du kannst dich in Gruppen jeglicher Form, Vereine, Unternehmen zusammentun. Du kannst neue Parteien gründen, du kannst frei sprechen. Niemand darf dir verbieten, quasi zu sprechen, so im Grunde oder deine Meinung frei zu äußern. Und ich glaube, das sind so diese Grundbausteine, die wir uns überlegt haben, die einfach dafür sorgen, dass wenn jemand sagt, hey, wir machen jetzt quasi den Deep State und überwachen alle und Kameras und so weiter, dass man sagt, hey, Moment, mach das aber nicht legit, weil Grundgesetz verbietet das oder warum auch immer, man klagt dagegen und dann man sagt, hey, die Journalisten berichten darüber und dann wird das eben aufgelöst werden. Also man versucht quasi diese Übernahme der Macht quasi zu verhindern, indem man sagt, wir balancieren die Macht halt auf mehreren Beinen und niemand kann alle Beine gleichzeitig absetzen. Und ich glaube, solange du halt eben sicherstellst, dass das halt nicht aufgelöst wird, ist immer halt cool. Gefährlich wurde es halt historisch immer dann, wenn man gesagt hat, okay, ach, wozu brauchen wir diese Gewaltenteilung? Ist ein bisschen umständlich. Das war immer so ein Red Flag, wo ich gesagt habe, ja, stopp, wenn das passiert, dann ist es halt mit dem Rest nicht weit. Aber solange das da ist, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass man da...
Gehe ich auch zu großen Teilen mit. Ich krieg nur, wahrscheinlich habe ich dafür zu viel Cyberpunk gespielt und keine Ahnung was und zu viel Black Mirror geguckt, dass ich halt immer denke, ja, es gibt in meinem Kopf aber auch immer dieses Negativszenario und das soll, also, und ich bin weit weg davon, dass ich derjenige bin, der dadurch sagt, deswegen dürfen wir das nicht machen, deswegen bin ich gegen jeglichen Fortschritt und sonst irgendwas. Wenn das aus meinem Kopf schon diese Gedanken sozusagen nicht ganz rausgehen, verstehe ich, warum die für manche halt sehr groß sind. So, dass ich, also, ja, verstehe ich auch. Nur so ein Beispiel, das mir irgendwie in den Kopf kommt, sind jetzt so, dass wir ja irgendwie sagen, wir finden Monopole nicht so geil, also als Gesellschaft. Und irgendwie, was wir sehen, sind Monopole. Also nehmen wir Amazon und so. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht theoretisch die Möglichkeit sozusagen gibt, aber irgendwie wurde ja auch schon mal lange dann über eine Zerschlagung gesprochen von, ich weiß nicht, war es Amazon oder dass irgendwie diese Serversparte
alles Google,
alles Mögliche sozusagen. Ja. Aber irgendwie passiert es auch nicht so richtig. Und irgendwie diese ganze Streaming-Sache, irgendwie, natürlich sind wir Menschen auch schuld. Also, weil wir machen das ja. Also, wir sind das, dass wir sagen, ja, ich zahle dann eben für Sky und The Zone. Ich zahle dann eben, wenn Spotify teurer wird, zahle ich halt irgendwie trotzdem sozusagen irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, wir geben Unternehmen gerade schon relativ viel Macht, was jetzt gar nicht so negativ klingen soll sozusagen. Aber trotzdem fucken wir uns da wahnsinnig über ab. Aber irgendwie sehen wir nicht die greifbaren Möglichkeiten, um das irgendwie sinnvoll wieder zu shiften in eine andere Richtung. Klar kann ich sagen, ich kündige das und dann musst du aber immer diesen Weg des, ja, ich verzichte jetzt auf irgendwas, das ist irgendwie nicht so geil. Ich verstehe, dass man dann sagt, wie können wir denn von Anfang an verhindern, dass wir überhaupt in diesen unangenehmen Situationen kommen, um dann uns da rauszustreiken, in Anführungszeichen sozusagen, weil wir von Anfang an sagen, okay, wir verhindern von Anfang an, dass... Nehmen wir jetzt das Beispiel Krankenhaus. Wir sagen jetzt, okay, komm, geil in die Krankenhäuser, Technik rein und so. Auf einmal haben wir überall Werbebanden, weil man musste vor dem ersten Blutdruckmessgerät, musste irgendwie 3 Minuten Werbung gucken, aber dafür hast du irgendwie geile Gesundheit. Sagen wir dann, ja, sind die okay, weil dafür haben wir geile Gesundheit. Ist das ein Tod, den wir sterben wollen. Aber was ist dann der nächste Schritt? Und wer zahlt die beste Werbung? Also, ne, also jetzt Werbung nur als harmloses Beispiel irgendwie, aber ich könnte mir auch andere Szenarien vorstellen, dass dann auf einmal heißt, ihr dürft nur unsere Medikamente benutzen oder keine Ahnung was, weil man sagt, okay, aber dafür machen wir Gesundheit geiler. Das heißt, es ist ja immer dieses Problem mit, wir sagen dir, hey, du findest, dieses Problem sollte gelöst werden, Pflege, Gesundheit, Bildung, was auch immer. Hey, dann nimm doch uns, weil wir lösen diese ganzen Probleme. Aber natürlich gibt es auch irgendein Eigeninteresse dahinter, das gar nicht jetzt so große, böse, unternehmensmäßig sein soll, sondern nur, ich glaube, es ist da super schwer abzusehen, welche Folgen man sich dann im Zweifel so mit reinholt. Aber die Frage, die man dann auch stellen könnte, an deiner Stelle wäre jetzt ja, aber schützen uns Regularien da zwingend immer vor? Oder verhindern wir dadurch nicht im Zweifel aber auch nur, dass einfach coole andere Sachen quasi entstehen können? Weil auch mit den Regularien, die wir jetzt haben, kommen wir genau in Situationen, die wir gerade auch nicht so geil finden. Und deswegen kann man auch sagen, wir lockern sie einfach ein bisschen, weil ungeile Sachen passieren eh und vielleicht passieren dadurch ein bisschen coolere Sachen. Könnte man ja auch gehen.
Das ist ja das Spannende, ne? Du hast auf der einen Seite hast ja richtig gesagt, naja, wir haben halt diese monopolartigen Strukturen bei großen Tech-Unternehmen jetzt gerade. Und wenn man sich fragt, tut es einem weh als Konsumenten? Das ist halt der Punkt, warum man die nicht greifen kann. Also was machst du denn gegen die Suchmaschine, die halt einfach null kostet?
So, diese Schweine.
Ja, Google, hör auf. Ich muss nichts für deinen Service zahlen. Voll dreckig von dir. Also merkst du
ja,
halt selbst.
Ne? Ja,
also, ich sag mal so, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, kannst du immer noch eingreifen. Sagen, Moment, wir haben jetzt zwar voll die geile Gesundheit, aber wir haben nur einen Player und wir sind voll abhängig von denen. Vielleicht zerschlagen die zwei oder whatever. Also du hast ja Instrumente, wenn es halt da ist. Aber im Moment habe ich eher das Gefühl, man lässt Dinge gar nicht passieren. So, lieber 1980 Excel-Datenpflegepatienten-Daten statt, weiß ich nicht, Siri. Mhm. Auch okay, aber das ist halt so, dann gerade beim Thema Klima denke ich mir halt, ja gut, aber dann habe ich keinerlei Hoffnung mehr für die 3 Grad, selbst für die 5 Grad mehr. Mhm. Weil es ist so wie, du hast zwar dann die Gewissheit, aber du gehst mit Gewissheit runter. Ich habe lieber die Ungewissheit, das Risiko, aber eine Chance.
Das ist so halt mein Mindset. Genau, das ist halt ein Risikomanagement so ein bisschen. Das ist halt eher die Einstellung, sagt man, wir haben halt immer die Chance, irgendwas Cooleres sozusagen zu haben. Oder sagt man, man geht den Weg des langsamen Schritt für Schritt. Aber der ja auch, der klingt dann immer so positiv, aber der ist ja nicht dann immer so, als wäre es so geil. Weil wir könnten ja vielleicht, wenn man früher Risiko gegangen wäre, in gewissen Bereichen, könnte man vielleicht Krebs schon vernünftig heilen sozusagen oder so, ne? Und
ja. Das
haben wir vielleicht bewusst auch nicht gemacht, ne? Weil es eben Gründe gab, die dagegen sprechen oder whatever, so, ne? Aber ich würde persönlich ja auch immer jemand sein, der sagt, ich würde das Risiko immer irgendwie eher eingehen, aber ich verstehe auch, wenn man dafür eine ganze Menschheit entscheidet und nicht nur für Max Pelzer, der irgendwie eigenständig für sich sagt, ich finde es eigentlich geiler, das Risiko zu gehen sozusagen, verstehe ich, dass man da nicht ganz so mutig auftreten kann, dass man da so ein bisschen abwägender sein muss. Aber da sind wir wieder, es muss ja nicht binär sein, es muss ja nicht schwarz-weiß sein, sondern es gibt ja, wie du gesagt, ich finde das Beispiel sehr gut, wie du gesagt hast, irgendwelche kleinen Datenschutzregelungen, dass man da nicht ein Jahr lang darüber diskutiert, wie wichtig jetzt die DSGVO ist und so weiter und so fort, wenn man doch viel wichtigere Themen hat, die wirklich auch die Menschen sozusagen schaden und nicht ein,
ja. Aber
eventuell könnte so das passieren, dass deine Daten das und das und so weiter und so. Ja, aber in der Zeit passieren ja vielleicht schlimmere Dinge, über die wir gar nicht reden, weil die Systeme schon so lange laufen und deswegen ignorieren wir das einfach. Aber wenn was Neues kommt, dann finden wir das viel schlimmer potenziell. Und ich verstehe den Gedanken, aber den würde ich selten so mitgehen, glaube ich.
Ja, und was ich finde, ich habe so mal ein Bild vor Augen. Ich glaube, es kommt so ein bisschen aus der Bankenwelt, wo ich das her habe. Du hast halt in der Bankenwelt versuchst du ja immer das Risiko, also das Schwanken quasi zu glätten und damit quasi Menschen so eine Planungssicherheit zu geben. Gerade bei so Zinsen und so weiter oder bei Investments. Ne? Dieses Risiko ist immer böse, weil es schwankt halt. Es tut vielleicht zwischenzeitlich weh und du willst halt immer lieber so dieses glatte, stetige. Das ist einfach für Menschen einfach schöner und akzeptabler. Und das kannst du auch, glaube ich, in der Gesellschaft kollektiv gut machen. Du kannst Probleme wegglätten, aber du kannst sie nicht ewig wegglätten, weil du hast dafür einen Preis zu zahlen.
Nicht alle zumindest, ja, auf jeden Fall.
Genau, Beispiel ist, wenn du zum Beispiel sagst, wir wollen um zurück auf Pflege zu kommen, wir wollen Pflege halt, solange es geht, bezahlbar machen. Dann machst du das, bis der Punkt kommt, wo das System nicht mehr kann. Oder scheiße, jetzt geht's gar nicht mehr. Du kannst Gesundheit irgendwie bezahlbar haben für alle, bis dein System es nicht mehr aushält und du hast es lang genug geglättet, so wie mit Krankenkasse.
Irgendwann hast du
Druck gesucht.
Ja,
Lehrer, du kannst es lang genug so ein bisschen. Du kannst es stopfen, das Loch. Es ist so groß.
Wir sind alle Finger belegt.
Ja, und irgendwann klappt es halt nicht mehr. Und manchmal ist es halt offensichtlich und manchmal ist es halt auch nicht offensichtlich. Und ich finde, bei manchen Problemen, wo man halt sagt, okay, Moment mal, wir können ja nicht zaubern. Zum Beispiel wieder bei der Pflege. Wir können ja nicht die gesellschaftliche Pyramide einfach umdrehen.
So gerne wir es würden.
Genau, wir führen jetzt nicht irgendwie ein, dass irgendwie alte Leute nach Kanada gehen. So, also wir wollen das irgendwie hinkriegen. Da musst du ja keine kranken Formeln oder keine Preisberechnung machen oder irgendwas. Du musst einfach die Frage stellen, wer soll's machen? Und dann kommst du zur Antwort, ja, keine Ahnung, gibt nicht genug Leute. Oder wie viele Lehrer brauchen wir denn? Ah, so viele. Wie viele haben wir denn? Oh, weniger. Ja, okay, wie du es. Und dann hast du halt in der Regel wenig Möglichkeiten, wie du es lösen kannst. Und oft ist halt, hey, befähige eine Person mehr zu tun, die Antwort. Befähige den Bauern mehr Kartoffeln zu ernten, gib ihm einen Traktor. Befähige den Bauern mehr Kartoffeln zu produzieren, gib ihm Dünger. Gib ihm auch Monsanto, dann streiten wir uns darüber, ob wir das wollen oder nicht. Aber gib ihm erst, lass uns erstmal Kartoffeln haben und dann gucken, ob wir uns damit selbst vergiften oder nicht. Aber lass uns erstmal den Punkt kommen. Weil du auch sagen kannst, nee, Traktor, fies und Umweltschmutz und verzichten wir drauf. Und dann werden Leute einfach verhungert. Aber oft muss ja erstmal das Kernproblem lösen. Und das gleiche gilt für Klima. Lass uns erstmal gucken, dass wir nicht so viel CO2 rausstoßen. Warum machen wir diese Kohlekacke jetzt gerade? Wäre es nicht okay gewesen, ein bisschen länger laufen zu lassen? So für uns alle? Und das ist das, wo ich halt sage, man muss halt irgendwie mehr Klarheit in die Birne, im Sinne von, lass uns einfach die großen Probleme schauen und nicht über Kleinigkeiten streiten. Und lass diese ganz kleinen Regulatorien, die vielleicht im Edge-Case irgendwem mal den Arsch retten, ja, cool, okay. Ist jetzt, weiß ich nicht, der grimmige ehemalige, weiß ich nicht, Richter aus Hamburg jetzt glücklich, weil er seine Daten jetzt überall abrufen kann und sagen kann, ich bin per Gesetz dazu befähigt, meine Daten bei dir anzufordern. Gratis, ja. Okay.
Ja.
War das jetzt so wichtig?
Ja, absolut. Ich
übertreibe natürlich.
Nein, total. Ich wollte
nur den Kern der Sache so rüberbringen, weil es halt wichtig
ist. Ich wäre der Erste, der dir immer sagen würde, wenn ich irgendwas übertrieben oder wenn ich da nicht irgendwie nicht mitgehen würde oder so. Aber vielleicht noch kurz zum Abschluss, weil Chiara da ist und ich kann sich jetzt hier in der Wohnung quasi nicht bewegen, wenn wir Podcast machen.
klar.
Ich habe gerade, war gerade mit Hannah klettern, die möglicherweise vielleicht nicht mehr ewig im System Schule bleiben wird. Mhm. Und das fand ich auch ganz spannend, wie sie ein bisschen berichtet hat von so Seminaren, wo sie auch was mitbekommen hat, sozusagen von so Personalräten und so ein Shit. Und das, weil du eben gesagt hast, ne, wie können wir die Probleme lösen? Dass es jetzt wahrscheinlich wirklich so sein wird, dass das Sabbatjahr quasi komplett gekippt wird, also es kein Sabbatjahr mehr geben wird.
Beamte?
Genau. Ja, für Lehrerinnen und Lehrer, wo ich jetzt sage, ja, also fände ich natürlich geil, das machen zu können irgendwann, aber das macht jetzt den Beruf für mich nicht kaputt, sozusagen. Dass diese betriebslose Teilzeit quasi komplett gekippt wird, also das, weil jetzt ist es ja gerade nur vereinzelt bei Leuten, dass es die wirklich gar nicht mehr geben soll, sozusagen. Was halt interessant ist, weil es halt hart also wenn man da so Kinder, also das ist so, klingt so gemein, aber Eltern haben einfach einen crazy Vorteil. Nur weil die Kinder haben, können die einfach sagen, ja, ich mache Teilzeit und du hast kein Kind, du darfst keine Teilzeit machen. So. Das ist halt der Teilzeitgrund sozusagen. Und das ist halt irgendwie interessant.
Das heißt, darf ich ganz kurz? Ja? Ich meine, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, seit 2001 hat man, laut dieser Seite, wo ich gerade bin, Recht auf Teilzeit.
Mhm.
Als Arbeiter in Deutschland.
Ja.
Das heißt, alle anderen haben das Recht, aber nicht mehr.
Das wird
also ein bisschen läppisch.
Genau, das passiert ja gerade. Genau.
Ja,
und was noch kommen wird, was auch spannend ist, wenn du das überlegst, wenn das so in der Wirtschaft quasi passieren würde, dass der Stundensatz um 2 erhöht wird. Dass es quasi nicht mehr 25,5 Stunden, sondern 27,5 Stunden werden, die man sozusagen unterrichtet. Wo man halt, da, wo viele Leute da sich drüber lustig machen können und sagen, es nur 2 Stunden mehr Arbeit, die bösen Lehrer
ist,
und so weiter.
Das ist läppsch. Stell dir vor, ich müsste jetzt 42 Stunden die Woche arbeiten statt 40. Also das ist ein anderer Lifestyle plötzlich. Also man kann drüber lachen, aber
genau,
das
also,
ist ja nicht.
Ja. Das, also, und das habe ich ja schon mal gesagt. Also das wäre für mich einfach, ich wäre raus. So. Also das wäre hundertprozentig klar, wenn mir gesagt wird, du kannst keine Teilzeit mehr nehmen und du arbeitest schon mal 2 Stunden mehr. Das würde ja nicht, weil ich ein fauler Hund bin, vielleicht auch, keine Ahnung, könnt ihr urteilen. Aber weil das nicht meine Vorstellung davon ist, diesen Beruf sinnvoll und ordentlich auszuführen sozusagen. Und das sehen wir ja im System. Mhm. Wir sehen ja im System, dass die Menschen kaputt gehen da drin und das nicht funktioniert und so weiter. Und die Antwort ist, arbeitet mal mehr, habt kein Sabbatjahr mehr. Und halt mal die Fresse, wenn ihr keine Kinder habt, so ungefähr. Und das und das wird quasi offen propagiert und ist in quasi manchen Bundesländern ist es schon so. Und man denkt, das ist das,
den Knall gehört,
wie ihr
so?
Denkt, also, wie es funktioniert jetzt.
Ja, tut's nicht. Das ist eine Reaktion auf eine Not. Man weiß sich nicht anders zu helfen.
Wir glätten.
Ja, genau. Aber zu welchem Preis? So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt stell dir mal vor, das würde dazu führen, ich mach's gar nicht lang, aber dass die neuen Anwärter einfach rückgängig werden, also weniger werden im nächsten Jahr.
100% passiert das,
Und sexy Beruf auf einmal. Ja, du machst das Problem zwar kurzfristig wett, indem du sagst, ja, wir haben jetzt Leute, die Vertretung machen, cool.
Schick mal den Pelzer an eine andere Schule.
Ja, so. Aber in 3 Jahren, Wahlperiode zu Ende, ist das Thema durch. Das heißt, das ist ein typischer Mismatch deiner Incentives auf der Zeitachse.
Ja.
Während Landesregierung in dem Fall halt wie 3-4 Jahre im Blick hat, hast du ja Berufsleben 40 Jahre im Blick. Ja. Und die machen die 3-4 Jahre glatt und du strugglest dann den Rest. Cool.
Herzlichen Glückwunsch. Ich gehe davon aus, dass ich mir, also nein, ich habe eben mit ihm gesprochen und ich meinte so, ich kann mir das einfach, also dafür ist mein Gehirn zu dopaminisiert irgendwie, dass ich es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nächsten 30 Jahre meines Berufslebens immer beschissener werden. Ich habe mit der fucking Vorgesellschaft angefangen. Du weißt, wie ich mich das Geref gequält habe. Und ich habe eine fucking Vorgesellschaft die ersten 5 Jahre. Also, wenn das der Höhepunkt meines Berufslebens sozusagen ist, an Glücksgefühl und an Erfüllungsgefühl, ja, gute Nacht, dann bin ich da in 3-4 Jahren aber sowas von raus und sage ich hier.
Ja.
Und tschüss, Leute. Das ist ganz schnell hier vorbei mit der ganzen Nummer.
Und ich meine, ihr könntet ja streiken. Ach nee, geht ja nicht, dürft ihr ja nicht.
So, und deswegen ist in meinem Kopf dieses, das kann nicht sein. Es ist für mich nicht greifbar, dass man das System so vor die Wand fahren wird, die nächsten 30 Jahre, sondern in meinem Kopf ist es jetzt so, die machen jetzt 3-4 Jahre so einen Aufriss, stellen fest, es ist keine so richtig gute Idee, es funktioniert alles nicht so richtig und dann wird es wieder cooler. Aber das ist natürlich auch ein bisschen naiv, weil alle Lehrerinnen, die ich das sage, sagen, ja, Max, das Ding ist seit 30 Jahren. Und dann ich mal, aber ihr stellt euch wahrscheinlich an, das ist bestimmt Blödsinn, was ihr da erzählt. Das ist nicht wahr und so. Aber vielleicht ist es so. Aber ich habe jetzt gesehen, Winnie, unser alter Flowseekers-Freund, hat sich jetzt selbstständig gemacht mit der Lerncoach, dein Lerncoach, wie auch immer. Ey, da ist bestimmt eine Stelle frei. Kein Problem, ich bin dabei. So.
Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ne? Immer wenn ich hier so stundenlang die Reden schwinge von und mich anhöre wie so Lindner-Klon oder so der.
Nur mit mehr Hahn. Weniger, wie auch immer.
Weniger Hahn. In meinem Kopf ist es halt so, schau mal, VW hat jetzt irgendwie aufgegeben, komplett. VW beschäftigt tausende von Menschen, in tausende von Steuergeldern in das System rein. Wenn die dann weg sind, was meinst du, wo man dann weiter streichen wird? Nee. iPads für Schüler? Nee. Das, also nur diese eine potenzielle Connection aufzubauen. Oder Pflegegeld weniger. Mehr Beitrag zur Pflegeversicherung, ja. Das heißt, das System wird so ein bisschen gequetscht von allen Seiten.
Ja.
Und das ist halt nicht geil. Das heißt, wir müssen eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen weiterhin geilere Schule machen, geilere Pflege machen, müssen wir einfach gucken, dass wir geilere Unternehmen haben, wie VW es einst war und so weiter, die geile Sachen machen, damit wir genug Steuereinnahmen haben, damit wir die ganzen Bums finanzieren können. Deswegen bin ich immer so hinterher zu sagen, hey, wir müssen das irgendwie hinkriegen, weil sonst geht es unseren Nachbarn schlecht und uns schlecht und uns allen. Und dann wird halt nur noch rumgejammert und dann sind wir alle nur so als Scheiße. Und dann hast du halt eine AfD am Start und dann denken wir uns sofort.
Ja, und ich finde,
eigentlich will ich das nur verhindern.
Und ich finde diese Diskussion ja auch eben spannend, dass man sagt, dass man nicht blind sagt, komm, wir holen jetzt Apple und Microsoft einfach in Schulen rein. Die sollen einfach die Schulen zuschmeißen mit ihren Geräten und keine Ahnung was. Verstehe ich den Gedanken, dass man darüber erstmal diskutiert, dass man sagt, wollen wir, dass unsere Jugend und unsere Kinder quasi so monopol-driven groß werden, dass sie sagen, ah, es gibt keine Tablets, es gibt nur iPads sozusagen. Das passiert gerade ja so ein bisschen, weil die einfach so in Schulen sind. Darüber kann man diskutieren. Und ich finde, da gibt es auch spannende Argumente dagegen im Zweifel. Aber nichts davon wiegt das auf, dass man sagen kann, dafür hat jedes Kind halt ein Tablet in der Hand. Ist mir scheißegal von wem, aber dafür können wir den Anreiz in die Hand drücken. Weil sollen sie es selber kaufen? Nein, das wäre noch bildungsungerechter. Da akzeptiere ich lieber, dass ein bisschen Werbung passiert und ein bisschen whatever, Product Placement, wie man es möchte. Aber das ist mir absolut wert, sozusagen. Nochmal, ich finde die Diskussion trotzdem interessant, aber die soll halt nicht länger als 3-4 Tage gehen. Und dann sollten wir uns alle einig sein, dass es sinnvoll ist.
Stunde, Max.
Dann sollten wir uns einig sein, dass der Benefit, den wir davon kriegen, größer ist. Natürlich kann man, ist egal, es wird zu weit, aber da kann ich darüber diskutieren,
müssen
jetzt alle iPads arbeiten, verliert man nicht irgendwie das Offline-Arbeiten und so, bla bla, das sind alles didaktische Diskussionen, darüber kann man sich in Schulen unterhalten, aber Geräte haben oder Geräte nicht haben, Internet haben oder Internet nicht haben, das sind Diskussionen, die dürfen wir nicht führen.
Hey, die holt doch erstmal das Budget, kauf die Dinger und schmeiß die nachher in die Tonne, wenn sie nicht mehr brauchen. Aber hol dir doch erstmal die Sachen, mach doch erstmal.
Ja.
Lass doch erstmal 5 Jahre laufen.
Eben, aber jetzt sind wir genau an dem Punkt, dass wir sagen, irgendwie, dass jetzt darüber diskutiert wird, hat man jetzt Schülergeräte, in manchen Schulen kauft die Stadt quasi für alle Schülerinnen und Schüler, stellt ein Gerät sozusagen, in anderen Schulen eben nicht, super bildungsungerecht, weil warum ist es nicht in allen Schulen so, manche Schulen sagen dann, ja, ihr müsst es selber kaufen, super weirde Ansage, dass man sagt, naja, ihr müsst jetzt einfach für euer Kind ein 4-Euro-Gerät kaufen, wenn du überlegst, wie damals das für Schülerinnen und Schüler war, ob die jetzt ein 15-Euro- oder ein 30-Euro-Buch kaufen sozusagen extra noch, also es ist einfach ganz weirde Debatten, die man dann jetzt führt, die viel ekliger sind als die Debatte, holen wir uns Apple in die Schule oder Microsoft in die Schule, finde ich. Und das ist halt das, wo man erstmal denkt, ja, es ist doch ein valides Argument, erstmal zu sagen, sollen wir irgendwie alles da jetzt in die Schule einfach reinschmeißen? Und dann im nächsten Argument, was hängt denn da dran? Wenn wir es nicht tun, dann haben wir das, was wir jetzt quasi haben, super digital bildungsungerechter Shit in irgendeiner Form. Und nachhaltig kann man natürlich sagen, weil das gleiche passiert gerade mit den Smart-Tafeln, Smart-TV, Smartboards sozusagen, die wurden alle angeschafft, werden jetzt überall rausgeschmissen, weil sie eben nicht geil funktionieren und so weiter und so fort und so.
Weil der Hersteller pleite ist nächstes Jahr.
Genau.
Weil er eben nicht Monopol ist.
Genau, solche Dinge passieren, aber was ist denn unser Fokus in Bildungseinrichtungen in der Schule? Können wir das für Bildung nutzen? Und wenn wir das, die Option erstmal haben, testen wir es, das scheiße, es fliegt's raus, ist doch nicht so geil, ist halt nicht so nachhaltig, aber das ist, finde ich, second guess, weil wenn es geil funktioniert, haben wir was Cooles geschaffen und müssen nicht 10 Jahre betteln und warten, bis irgendwie die Schule es hinkriegt, oder das Land oder die Stadt oder wer auch immer es hinkriegt, ein fucking Gerät auszustatten. Und das, naja. Und dann haben wir Corona zum Beispiel.
Lass mit Chiara mal eine Runde chillen.
Ja. Wundern wir uns, dass die Leute keine Geräte haben. So, aber ja.
Ja, genau. Ja.
Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, ob wir so in 3-4 Jahren, ob ich hier so schön arbeitslos vor dir sitze und sage, ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Hat jemand einen Job für mich? Braucht jemand?
Ist wahrscheinlich, als es nicht so ist.
Nachhilfelehrer in Pedder und Bio.
Aber nur weil du es willst.
Ja, absolut. Ich habe null Sorge davor, dass es nicht funktioniert.
Aber das Gute ist, Bitcoin mondt ja gerade wieder. Also.
Wen interessiert's? Exakt.
So. Keine Finanzempfehlung. Blablabla.
Okay. Ciao. Einen wunderschönen Abend. Ciao.